Also ich darf einmal alle ganz herzlich begrüßen, da alle noch mein Gesicht gewohnt sind, haben die Martina und ich uns entschlossen, dass ich die Begrüßung mache. Und ich möchte also mitteilen, dass wir im September Wahl gehabt haben und dass ich zurückgetreten bin. Ich bin zweite Vorsitzende und die Martina Grohr ist jetzt erste Vorsitzende vom Österreichischen Astrologenverband und wird das ganz wunderbar alles machen. Und ja, ich übergebe jetzt dir das Wort, Martina. Your play.
Danke, liebe Susi. Und ich begrüße auch alle recht herzlich zum heutigen Abend. Es ist mir auch eine Ehre, liebe Birgit, dass du meine erste Vortragende bist in meinem Amt. Ja, also nachdem wir das auch gemeinsam weitermachen, glaube ich, wird das jetzt einmal ein schöner Übergang. Aber für euch wird es ziemlich, ziemlich gut weiterlaufen, so wie es war. Genau, und ja, ich freue mich schon auf alles, was kommt. Und ich freue mich, dass ich in Wien sein darf, also, und dass wir dann in Präsenz auch einiges machen und hybrid. Und da lade ich auch herzlich ein, dass wieder alle, die eh schon in Wien früher da waren, vor den großen Zeiten der Wende, also lade ich recht herzlich ein, dass wir uns auch immer wieder in Präsenz treffen, wenn Präsenz- oder Hybrid-Vorträge gehalten werden. Da freue ich mich schon sehr. Und ja, genau, Birgit. Herzlich willkommen
Ja.
auch zu dir.
Ja, danke.
Du möchtest ja heute einen wunderbaren Vortrag halten. Also wir freuen uns schon sehr auf den Daimon im Horoskop. Und du beschäftigst dich ja auch schon seit deinem 16. Lebensjahr mit Astrologie, gell? Also du hast die Ausbildung gemacht, psychologische und traditionelle Astrologie. Und du
Ja.
leitest ja auch ein offizielles DAV, also Deutscher Astrologenverband, zertifiziertes Ausbildungszentrum für traditionelle Astrologie, gell?
Ja,
Magst du ein
richtig.
bisschen was sagen zu deiner Person?
Ja, gerne. Ich bin Jahrgang 65 und ja, habe, wie gesagt, schon in den 80er Jahren angefangen und mit der Astrologie erstmal so im Selbststudium und dann merkte ich irgendwann, das geht ja aber irgendwie auch nicht gut ohne Ausbildung und Begleitung von Fachleuten und habe dann in Hamburg in einem Ausbildungszentrum die moderne Astrologie gelernt und habe damit auch, also parallel habe ich noch in der Musikbranche gearbeitet, also war lange in einer Plattenfirma beschäftigt, hat mir auch großen Spaß gemacht, aber dann habe ich das zweite Hobby zum Beruf gemacht und als ich so beim beginnenden Burnout war und habe gesagt, so jetzt geht's mehr Richtung Seelenkunde, also Astrologie
Sehr schön.
und habe dann auch tatsächlich am Anfang begonnen, mich mit der modernen Astrologie selbstständig zu machen und in die Beratungspraxis zu gehen. Aber 2009 hatte ich schon meine erste Begegnung mit der klassischen Astrologie, habe dann eine Ausbildung angeschlossen und habe dann tatsächlich mich ganz der traditionellen Linie verschrieben. Und ja, mache das jetzt eigentlich so zu 100%, genau.
Und du veranstaltest auch Symposien, das heißt, nächstes Jahr gibt es das dritte Symposium mittlerweile. Magst du da was dazu sagen?
Ja, sehr gerne. Also das fing eigentlich auch so an aus einer, ich würde fast sagen, Laune heraus. Ich hatte Lust, nach Corona mal wieder Menschen zu treffen, die sich mit Astrologie gerne über Astrologie austauschen, also so in echt. Und ja, dann haben wir das ins Leben gerufen. Also das findet jährlich in Berlin statt. Am Anfang war es noch gar nicht so klar, ob ich das so jährlich mache. Das hat sich aber so sensationell entwickelt. Das macht so einen großen Spaß und es kommen jedes Jahr mehr Leute. Also, dass wir das jetzt erstmal so im Blick behalten, ob wir das so stabil aufrechterhalten können. Auf jeden Fall wird es am 28.06.25 in Berlin wieder so ein Symposium geben. Und man kann das über meine Webseite, die ich gleich auch einblenden werde, sich nochmal näher anschauen. Also, wir hatten im letzten Jahr tatsächlich auch zwei Wissenschaftler, da war ich sehr stolz, zwei Herren Professoren, die aktuell auch in den Unis in Berlin und einer in Groningen sind. Und also ja, sie sind Astrologiehistoriker und haben ein bisschen was über die Forschung erzählt. Und wir stellen aber auch immer ein paar antike oder traditionelle Praktiken vor. Also es soll so eine Mischung sein. Das ist, heißt auch deshalb Symposium, dass es ein bisschen für die Experten ist. Aber wir hatten auch sehr viele Neugierige und Anfänger, die der traditionellen Astrologie, die da auch ganz gut klarkamen. Und dieses Jahr werden wir erstmalig, also im kommenden Jahr, Kurzvorträge ha haben mit zwei viertelstündigen Beiträgen, wo es einmal von einer, es sind eigentlich zwei Teilnehmerinnen meiner Kurse, die das machen. Die eine berichtet über Thema Mundi, also das ist so ein sozusagen das Horoskop der Welt. Also das wird sie auch so ein bisschen erklären, worum es da eigentlich ging damals. Und das andere, der andere Vortrag geht um die mentale Gesundheit im Horoskop. Ich selbst werde was über Paracelsus höchstwahrscheinlich machen. Und ein weiterer Vortragender ist dann Raphael Rehlbrandt. Die ist dann das Jahr das erste Mal ein einziger Mann nur, sonst haben wir sehr viele Männer immer dabei gehabt. Und die Anne C. Schneider, die hoffentlich vielleicht hier auch viele kennen, wird was über Vettius Valens machen, über Vermögen, Ansehen und Status im Horoskop. Dann habe ich noch aus Italien Lucia Bellizia gewinnen können. Die, was sie macht, ist noch nicht so ganz klar, aber sie freut sich schon sehr. Genau.
Ja gut, ja, das klingt total spannend. Das heißt, anmelden kann man sich über die Website, über deine Website, die du einblendest.
Richtig,
Sehr
ja.
gut, super. Ja, dann würde ich sagen, organisatorisch, bevor wir anfangen, ich bitte, dass wir uns alle ausklinken, das heißt, das Video abdrehen und auch stummschalten. Erstens, dass die Birgit dann in Ruhe auch sprechen kann. Und das Zweite, dann funktioniert auch das mit dem Internet besser, also mit der Übertragung, gell? Ja, dann freuen wir uns auf dich, Birgit. Wir sind alle taub, wenn wir dich nicht anschauen.
Okay.
Und ja, let the games begin.
Okay.
Ja?
Ja, ich teile mal mit euch den
Genau, schauen wir
Bildschirm.
mal, ob es geht
Genau.
und dann schalte ich
Ja.
mich ab. Ja, das funktioniert.
Ja, funktioniert.
Ja,
Also hier unten sieht man jetzt,
genau, perfekt.
auch die Webseite, wo man die ganzen Informationen findet, auch zu dem, was ich gerade erzählt habe.
Sehr gut.
Genau.
Gut,
Ja,
Dankeschön.
also. Erst nochmal vielen Dank. Ich freue mich sehr, dieses Thema nochmal ja, vorstellen zu dürfen. Also Ergebnis auch einer Forschungsarbeit. Also ich studiere auch wegen der Astrologie Geschichte seit ein paar Jahren an der FU Berlin. Und Astrologiegeschichte ist mein Schwerpunkt. Und ja, diese Sache hat mich sehr interessiert, weil ich glaube, das spricht uns irgendwie alle an. Wir alle wünschen uns wahrscheinlich manchmal einen persönlichen Ratgeber, der uns zur Seite steht, wenn wir nicht weiter wissen oder wenn wir uns verloren fühlen. Und das ist bestimmt auch eine Motivation, um überhaupt ins Horoskop zu schauen. Und in der Antike gab es eben so eine Instanz, nämlich die Vorstellung eines persönlichen Schutzgeistes, der sogar auch im Horoskop als Planet identifizierbar war. Kann man sich vielleicht so ein bisschen auch vorstellen, oder ich sag mal so, ist ein entfernter Verwandter des christlichen Schutzengels. Ja, und also dieser Daimon, den im Horoskop zu finden, das gehört zu den faszinierenden Techniken antiker Astrologie, die heute oft vergessen sind. Und ja, man nennt eben diesen Schutzgeist auch Daimon. Für uns klingt Daimon vielleicht erstmal ein bisschen negativ, denn davon stammt unser Wort Dämon ab, was ja meist eher negativ konnotiert ist. Aber in der Antike war der Daimon eigentlich eher was Neutrales, oft eher Positives, eine spirituelle Kraft oder eine Art göttlicher Schutz, eben oft als hilfreicher Geist gesehen. Es wurden auch negative Daimones diskutiert in der Philosophie damals. Also ich spreche jetzt so über die ersten Jahrhunderte nach Christus. Als die Astrologie zu ihrer ersten Blütezeit kam. Aber diese negativen Daimones waren eher die Ausnahme. Der Daimon, wenn man über den sprach, und das war sehr verbreitet damals, dann meinte man meist einen guten persönlichen Begleiter oder einen Schutzgeist. Ja, und er kommt in der hellenistischen Astrologie beziehungsweise im Horoskop sogar in verschiedenen Formen vor. Und die schauen wir uns auch gleich gemeinsam an. Das eigentlich Interessante am Daimon ist für mich, dass ja, er zeigt, dass eigentlich die Griechen ja sehr fest einerseits an das Schicksal glaubten. Und auch heute noch wird ja das Schicksal in der klassischen Astrologie oft als sehr festgelegt verstanden und sehr unveränderlich. Aber dass sie mit dem Daimon auch eine Möglichkeit gefunden haben, das Schicksal durch persönliche Tugenden zu mildern oder sogar zu beeinflussen. Das finde ich wahnsinnig spannend, weil das eigentlich von unserer Vorstellung von klassischer Astrologie sehr widerspricht. Im Grunde ist es ein sehr moderner Gedanke. Ja, und insofern könnte man auch sagen, der Daimon bietet einen Ausweg aus dem Schicksal, der interessanterweise eben auch sehr viel mit Eigenverantwortung zu tun hat, wie wir noch sehen werden. Und wie gesagt, auch das ist uns vertraut aus der modernen Astrologie. Um den Daimon und seine Rolle im Horoskop zu verstehen, werfen wir jetzt zuerst gleich einen Blick auf den kulturellen Kontext der Antike. Also was sind die historischen Hintergründe, was hat man darunter verstanden? Und dann auf die verschiedenen Formen, Erscheinungsformen des Daimon im Horoskop. Und schließlich wollen wir uns anschauen, wie man eigentlich seinen persönlichen Schutzgeist im Horoskop findet. Und wenn wir dann am Ende noch ein bisschen Zeit haben, können wir mal schauen, ob wir vielleicht noch Beispiele aus den Teilnehmerreihen uns anschauen. Also, was ist der Daimon? Das Konzept des Daimon kommt in eigentlich allen alten mediterranen Kulturen vor und ist sehr vielschichtig und veränderlich. Ursprünglich bezeichnete Daimon bei Homer eine unbestimmte Gottheit, also er ist wirklich unsere erste Quelle dafür. Eine Kraft, die man auch, eine göttliche Kraft, die man eigentlich nicht so näher bestimmte, nicht so näher festlegte. Und so war auch die Vorstellung bei den mesopotamischen und ägyptischen Kulturen. Der Begriff taucht auch schon sehr früh in der griechischen Philosophie auf, also hier ein sehr berühmter Ausspruch des Heraklit. Der wird normalerweise übersetzt mit der Charakter des Menschen ist sein Schicksal. Aber Daimon, also dieser Begriff, das sieht man hier, Ethos, Anthropodaimon, der lässt sich eben auch auf verschiedene Arten übersetzen. Also es könnte eigentlich auch heißen, der Charakter eines Menschen ist der unsterbliche und göttliche Teil von ihm. Oder der Charakter eines Menschen ist seine eigene Schutzgottheit. Also worauf ich hinaus will, diese Übersetzungen verbinden den Begriff Daimon mit Charakter, Schicksal und dem Göttlichen. Daher könnte man auch sagen, der Daimon ist eine Orientierung und eine innere Führungskraft. Ja, historisch geht es weiter mit Platon. Der macht nämlich die erste klare Unterscheidung zwischen Gott, also Theos, und Daimon. Das ist eher so das Göttliche, das Geistwesen. Und das finden wir bei Platon zuerst. Ja, man muss auch sich daran erinnern oder vergegenwärtigen, Platon war einige Zeit, bevor die Griechen die Astrologie überhaupt kennenlernten. Ja, sie haben die ja von den Babyloniern kennengelernt und dann sich sehr angeeignet, etwas ganz Eigenes auch draus gemacht. Also Platon war auch für die nachfolgenden Generationen in der griechisch-römischen Welt ein ganz wichtiger Bestandteil der Bildung. Also das war ganz selbstverständlich, dass man den Jahrhunderte später auch immer noch in der Schule las. Ja, das gehörte einfach dazu. Und ja, der hat ja viele Dialoge geschrieben und einer dieser Dialoge ist sehr bekannt. Der heißt Timaios. Darin findet man eine sehr schöne Kosmologie. Und er verbindet hier eben kosmische Prinzipien mit der individuellen Seele und der Lebensgestaltung. Und das dadurch, dass er das macht, also auch die Seele mit den Sternen so in Verbindung setzt, ja, bringt er eigentlich schon also macht er ein Fundament für die Astrologie. Also er wird später mit diesen Vorstellungen die astrologischen Ideen auch sehr grundlegend prägen. Ja, in diesem Dialog von Platon tauchen neben dem Daimon auch das Konzept der Seelenwanderung auf, auch ganz spannend. Und die Seelenwanderung wird uns jetzt auch im Mythos von Er begegnen. Diesen Mythos erzählt er in diesem Dialog. Und der Mythos beschreibt, wie der Krieger Er nach seinem Tod ins Jenseits kommt und sieht, was den Seelen dort widerfährt. Und dann wird er zurück ins Leben geschickt, um einfach von diesen Erlebnissen zu berichten. Und zunächst gelangen die Seelen der Verstorbenen auf eine Wiese, das erzählt er dann, wo zwei Richter über ihre Taten urteilen. Gerechte Seelen steigen durch so eine Spalte im Himmel, in den Himmel auch auf, und die anderen steigen hinab unter die Erde, um dort für ihre Taten zu büßen. Kommt uns ein bisschen bekannt vor, glaube ich. Nach einer gewissen Zeit kehren alle Seelen an diesen Ort zurück, also nachdem sie ihre Belohnung und ihre Buße abgesessen haben, und sie erhalten die Möglichkeit, ein neues Leben zu wählen. Bei mir findet jetzt hier draußen in der Straße ein Feuerwerk statt, offenbar. Ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr. Okay. Also die Seelen kommen zurück und versammeln sich wieder, und jetzt wird es ganz spannend, weil sie dürfen sich selbst ein neues Leben wählen. Also hier kriegen wir die Seelenwanderung ins Bild, ja. Ja, und was passiert dann? Also die Seelen kommen erstmal zu den drei Moiren, den drei Schicksalsgöttinnen. Das ist einmal die Lachesis, die ist hier rechts abgebildet. Sie ist zuständig, die neuen Leben, das neue Leben zuzuweisen. Dann Clotho, die den Faden des Lebens spinnt. Das ist die, die hier steht. Die hat die Spindel im Arm. Und die Atropos, die den Lebensfaden wieder abschneidet. Man erkennt hier links bei der Dame da eine Schere in der Hand. Übrigens lenken diese drei Moiren auch die Bewegung der Himmelskörper. Ja? Also hier kommen schon so protoastrologische Vorstellungen bei Platon ins Spiel. Zuerst müssen die Seelen dann zur Lachesis gehen. Sie hält Lose bereit und Grundrisse von Lebensweisen. Und zuerst zieht man dann ein Los. Und wer den ersten Platz erlost hat, der wählt seinen Lebensgrundriss zuerst und dann immer so weiter. Also ihr merkt, das ist so ein bisschen eine Mischung aus, also erstmal muss man losziehen. Also da hat man wenig Kontrolle, aber dann hat man ein bisschen Kontrolle. Man kann sich das aussuchen, wie es dann weitergeht. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Mischung, dass wir da mitsprechen dürfen nach Platons Vorstellung. Also mitentscheiden. Ja, und manche von den Seelen, die wählen jetzt ganz gierig und übersehen das Kleingedruckte. Also das sind meistens die, die vielleicht noch nicht so viele Leben gehabt haben, die sich so denken, ach, ich wähle mal ein reiches Leben, wird bestimmt toll. Und die, die aber schon ja mal unter die Erde gekommen sind, weil sie eben sich was zu Schulden kommen ließen, die sind ein bisschen vorsichtiger, die wählen mit mehr Bedacht, die wissen, das kann übel ausgehen, wenn sie das Kleingedruckte nicht lesen, weil natürlich ist es auch, was da drin steht, was ein schwieriges Schicksal sein kann. Also man kann ja reich sein und trotzdem vielleicht ein schweres Leben haben, also unglücklich sein, weil man eine Krankheit hat oder sowas. Ja, und ja, also was dann passiert ist, dass jede Seele dann dazu noch ihren persönlichen Daimon wählt, der als Lebenshüter und Vollstrecker des Gewählten fungiert. Der Daimon begleitet dann die Seele zur Clotho, die das gewählte Schicksal an der Seele befestigt, und weiter zu Atropos, die es unveränderlich macht. Danach treten die Seelen durch das Tor der Notwendigkeit, lagern am Fluss des Vergessens und trinken dort, um sich an das Gewählte nicht mehr zu erinnern. Und mit Mitternacht kehren sie durch ein Unwetter in das neue Leben zurück. Platon betont hier in diesem Mythos also, dass das Schicksal letztlich eine Frage der Wahl ist. Er sagt in diesem Dialog wörtlich, nicht euch wird der Daimon erlosen, sondern ihr werdet den Daimon wählen. Also die Botschaft dieses Mythos ist, unser Leben ist durch unsere Wahl bestimmt und wir sind auch dabei nie allein. Der Daimon ist der Hüter, der sicherstellt, dass alles seinen gerechten Gang geht. Und er ist eine Instanz, an der man sich orientieren sollte. Denn er ist eigentlich auch derjenige, der einen später dann, wenn das Leben gelebt wurde, wieder mitnimmt auf die Wiese und neben der Seele steht und den Richtern berichtet, was man alles so Gutes und Schlechtes getan hat. Der persönliche Daimon war aber stets wohlwollend und es lag im freien Willen des Menschen, ob er sich von ihm leiten lassen wollte. Also hier ahnt man schon, dass Platons kosmologische und philosophische Vorstellungen über Jahrhunderte nachwirkten und die Astrologie tief prägten. Und ja, auch die Idee, dass die Seele ihr Leben wählt und wiedergeboren wird, fand später Eingang in die astrologische Denkweise. So entstand auch die Vorstellung, dass unsere Seele durch verschiedene Planetensphären wandert, bevor sie in die Welt eintritt. Also das ist hier sozusagen das ptolemäische Weltsystem und mit diesen Planetensphären, das aber eigentlich auf den Ideen von Platon fußt. Also Platon und später die Platoniker besonders sprechen von den sieben Planetensphären, die die Seele beim Abstieg aus ihrer Heimat, das ist nämlich der Fixsternhimmel, passiert. Das heißt also, wenn wir hinabsteigen, dann ja, dann sinken wir durch diese einzelnen Planetensphären hier, die sind auch schön nummeriert, 1 bis 7, herab. Und von jedem Planeten nehmen wir bestimmte Wünsche, Neigungen und Eigenschaften in Empfang. Und diese verleihen uns dann unseren Charakter, der wiederum unser Handeln bestimmt. Und diese kosmische Prägung, die unser Wesen formt, blieb dann auch in der Spätantike eine zentrale Idee. Über die lange Epoche der Antike verbreiteten und entwickelten sich die Vorstellungen vom Daimon oder den Daimones und wurden immer vielschichtiger. Also grundsätzlich, wie gesagt, waren das erstmal Zwischenwesen zwischen Mensch und Gott, die da vermitteln und die persönliche Schutzgeister sind. Aber später nannte man auch Seelen Verstorbener so, oder die menschliche Seele nannte man auch selbst Daimon. Und oft galten verstorbene Verwandte als schützende Geister, denen man Opfer darbrachte. Ein bekanntes Beispiel ist Antinoos, den wir hier im Bild sehen. Er steht im Berliner Museum. Und ja, der war Günstling und vermutlich ein geliebter Kaiser Hadrians, der übrigens auch astrologiekundig war. Und der Antinoos nach seinem Tod als Agathodaimon, als einen guten Geist, öffentlich verehren ließ. Und was wir hier ganz gut sehen können, ist, dass diese Daimones oft mit Schlangen dargestellt wurden. Also das sehen wir hier ganz gut im Bild. Hier windet sich so eine Schlange um seine Hand. Und ja, Schlangen sind ja Symbole für Erneuerung und waren es auch in der Antike ganz besonders auch für Heilung. Wir erinnern uns auch an den Äskulapstab, wo sich auch eine Schlange herumwindet, und für das Jenseitige. Die sind halt, ja, geheimnisvolle Wesen, die wohnen in Höhlen, die haben eine Verbindung, also denkt man sich dann zur Unterwelt, und ihre Häutung stand für Wiedergeburt, ewige Jugend und Unsterblichkeit. Schlangen wurden auch wahrsagende Fähigkeiten zugesprochen. Und man glaubte, dass die Seele beim Tod manchmal als Schlange oder als Vogel entweicht. Hier noch ein paar Beispiele für Daimones in Schlangengestalt. Viele Beispiele kommen aus Ägypten und Rom, weil in der griechisch-römischen Welt, also in diesem Reich, die Kulturen ja vereint waren. Also ich bin hier die ganze Zeit so in. Also das hellenistische Reich hat sich ja gebildet bis 30 vor Christus nach den großen Eroberungen des Alexander. Und dann haben die Römer quasi das Reich hauptsächlich übernommen. Und Ägypten war dann eine römische Provinz in der Zeit, als die Astrologie sich so richtig ausbildete und also vervollständigt und weiterentwickelt wurde auch mit diesen Konzepten vom Daimon. Und das Zentrum der Wissenschaft war von Athen nach Alexandria auch verlegt worden. Wir erinnern uns, da gab es diese große Bibliothek. Und ja, wie gesagt, die Astrologie der Antike hatte hier auch ihre erste Blüte, hauptsächlich in Ägypten, in Alexandria. Und ja, deshalb sind viele Beispiele, die wir sehen, auch aus Rom oder eben auch aus Ägypten. Und hier haben wir sowas. Links ein sehr schönes Relief mit so einem Agathodaimon. Und rechts sehen wir sehen auch übrigens, dass es ägyptisch ist, dass sie hier alle so eine Krone aufhaben, ja, auch ein Bart. Und charakteristisch ist auch für ägyptische Gottheiten, dass sie theriomorph sind, also dass sie aussehen wie Tiere. Das kannten die Griechen vorher nicht so. Ja, und wir haben jetzt hier rechts kann man das erkennen, so ein Caduceus, ein Heroldsstab. Ne? Das ist dieser Stab, den Merkur auch immer mit sich rumträgt. Vielleicht, ich hoffe, das kann man ganz gut erkennen. Also das Erkennungszeichen der Herolde. Das hat er deshalb, also diese Schlange hat den, weil sie eben ein Vermittlerwesen war zwischen Göttern und Menschen. Ja, und dieser Heroldstab, den hatten auch damals die Herolde eben auf der Erde sozusagen, weil dieser Stab war das Zeichen, dass sie Immunität bekommen sollten, weil sie ja Überbringer militärischer Befehle oder geheimer Nachrichten waren. Hier haben wir eine Münze, eine römische Münze aus dieser Zeit, ist die Rückseite mit einer Darstellung des Agathos Daimon, auch nochmal mit so einer ägyptischen Doppelkrone und auch mit Caduceus. Hier kann man den ein bisschen besser erkennen auf der linken Seite und hier rechts eine Ähre, Getreide. Die Ähre steht für Nahrung, Wohlstand und auch Handel. Also alles, was natürlich total wichtig war in der Antike, also für das Wohlergehen. Und auch der Caduceus spielt hier wieder eine wichtige Rolle. Dann begegnet uns noch dieses Wesen. Es wird auch mit dem, also der wird auch wirklich so als Amun Agathodaimon bezeichnet. Das ist eigentlich Serapis oder Sarapis, der Reichsgott, der während der Ära Alexanders des Großen eingeführt wurde. So ein ägyptisch-griechischer Kult, der sollte so ein bisschen die Völker zusammenführen. Ja, also ein Gemisch aus ägyptischen und griechischen Einflüssen. Und er war auch Schutzgott Alexandrias. Und der war eine Mischung aus Osiris, Zeus Jupiter und Hades Pluto. Und Zeus Jupiter war natürlich der oberste Boss im Himmel. Und Hades war Boss in der Unterwelt, also Pluto. Auch hier sehen wir wieder, wie die Welten vereint werden. Hier noch ein letztes Beispiel. Es gab so Hausaltäre in Rom für die Schutzgötter eines Hauses und da wurden diese Schutzgötter eben auch oft als Schlangen dargestellt, sieht man ja auch ganz schön. Ja, das ist hier ein Bild aus Pompeji, wo man sehr viele von diesen Lararien gefunden hat. Also man sieht, dass der Daimon sehr weit verbreitet war und auch in der Literatur findet man sehr viele Beispiele, wird er sehr oft erwähnt und der gehörte quasi zum Alltagsleben dazu. Also jede zweite Familie hatte da so ein, also die, die reicher waren, hatten so ein schickes Lararium, die anderen haben sich dann zu Hause wahrscheinlich in einer Ecke so einen kleinen Schrein eingerichtet. Ja, wie wir gleich am Anfang bei Heraklit gesehen haben, die Daimones hatten von alters her eine enge Beziehung zu Schicksal und Bestimmung und die hellenistische Astrologie, die ein paar Jahrhunderte später erst entstand, war als Handwerk dazu da, das Schicksal zu studieren. Und das war quasi eine ganz natürliche Entwicklung, dass die Daimones irgendwie sich mit der Astrologie verbanden. Und so finden wir den Daimon in der antiken Astrologie gleich mehrmals im Horoskop in verschiedenen Formen. Also einmal gibt es Häuser, die nach dem Daimon benannt sind. Und zwar das 11. und das 12. Haus haben ursprünglich mal so geheißen, Agathos-Daimon und Kakos-Daimon. Also die Häuser, wie vielleicht viele wissen, bekamen ja ursprünglich ihre Bedeutung zum Teil von den Planeten, die hier ihre planetare Freude haben. Ja, es ist eine besondere Qualität, eine besondere Würde. Und im 11. Haus hat der Jupiter seine Freude. Und der bringt natürlich, also das 11. Haus gilt generell bei den alten Griechen als eins der besten Häuser überhaupt. Also die Häuser hatten eine Hierarchie. Es gab gute Häuser, schlechte Häuser. Und also das 11. war jetzt besonders gut, einmal weil der Jupiter hier seine Freude hat. Das hat sicherlich dazu beigetragen. Und hier finden wir all die guten Dinge, Freundschaften, Hoffnungen, Projekte, Gewinne aus den Projekten. Also das hat auch einen monetären Aspekt. Und ja, Jupiter steht natürlich auch für Wachstum und Fülle und Erfolg. Und dann hat man das eben guter Geist genannt, dieses Haus. Passt. Das 12. Haus steht für schwierigere Dinge, als wir das heute so oft sehen. Also es hat immer noch die Bedeutung des Jenseitigen in der Antike, aber es wird eigentlich eher mit negativen, ja, Inhalten auch in Verbindung gebracht. Also es steht für Auflösung, Isolation, für das im Exil leben. Das war ja damals schwieriger als heute, wenn man ins Ausland auswanderte. Manchmal war das eher eine Strafe. Das Zwölfte steht auch für Ausschweifung, für Süchte und für Verborgenes. Also ihr kennt vielleicht die Bezeichnung geheime Feinde für dieses Haus. Das Zwölfte steht auch für Schwäche, für Trauer, für Gefangenschaft, für Arbeitslosigkeit, für Sorgen, aber auch für Selbstlosigkeit und Spiritualität. Also es hat eben auch Facetten, also auch das Jenseitige. Ja, aber ihr seht, das Negative überwiegt hier und Saturn hat hier seine Freude und Saturn gehörte in der alten Astrologie ja wirklich zu den beiden Übeltätern, Saturn und Mars, ne? Und ja, daher hier eher das Böse, was hier wohnt, also der böse Geist. Dann gibt es also außer den Häusern den Daimon nochmal, nämlich als Lospunkt. Lospunkte oder Lose sind spezifische Punkte im Horoskop, die gefunden werden, indem der Bogen zwischen zwei Planeten oder einem Planeten und einem anderen Punkt genommen wird und von einem dritten Punkt projiziert wird. Also hier im Beispiel haben wir die beiden Planeten Mond und Sonne und der Bogen zwischen den beiden ist 32 Grad und man nimmt dann einfach diese Strecke, trägt sie vom Aszendenten ab in diese Richtung und dann kommt man beim Lospunkt wieder raus, der hier dann bei 7 Grad Schütze wäre, wenn wir hier den Aszendenten auf 5 Grad Skorpion annehmen. Das Symbol für diesen Lospunkt war früher mal, sah mal so aus, wie so ein kleiner Geist. Passt auch ganz schön, ja, zu diesem angenommenen Geistwesen. Und ja, dieser Punkt also ist neben dem Glückspunkt, der ja sehr bekannt ist, der andere wichtige Punkt. Das sind die beiden Punkte, die von den Lichtern ausgehend gefunden werden. Und der Geist, also der Fortuna, der ist ausgehend oder ist für den Mond mit dem Mond sehr verbunden, während der Geistpunkt der Punkt der Sonne auch genannt wird. Und das bedeutet, der Lospunkt ist für die zukünftigen Dinge zuständig. Also was wir vorhaben, was wir anstreben, wohin wir wachsen wollen, was wir in der Zukunft verwirklichen wollen. Ja, also da ist die Sonne als Gestaltungskraft natürlich stark im Zentrum. Und ja, das ist sozusagen die zweite Gelegenheit, den Daimon im Horoskop kennenzulernen. Jetzt gibt es noch eine dritte Variante und um die soll es heute zentral gehen. Also im 3. Jahrhundert wurden die Lehren des Platon ja immer noch heiß diskutiert, also quasi 700 Jahre nachdem er gelebt hat. Und für den Neuplatoniker Porphyrius reichte das alles, was wir eben gesehen haben, noch gar nicht aus. Also er wollte den persönlichen Schutzgeist auch als Planeten im Horoskop bestimmen, nicht nur als Haus oder als Lospunkt. Porphyrius reiht sich unter die großen Neuplatoniker wie Plotin und Iamblichus ein. Also die meisten von uns kennen ihn wahrscheinlich eher als jemand, der ein Haussystem, nachdem ein Haussystem benannt wurde. Also er ist tatsächlich sehr astrologiekundig gewesen, wie eigentlich alle Neuplatoniker. Das war für die ganz selbstverständlich, für diese Philosophen, Astrologie zu betreiben und auch ihre Schüler zu beraten. Die haben damit auch tatsächlich Geld verdient. Ja, und aber sie haben eben auch darüber diskutiert, über das Leben und das Schicksal und welche Rolle die Astrologie da spielte. Und für sie alle war der persönliche Daimon, der in der Astrologie, in der Philosophie auch eine Rolle spielte, ein ganz wichtiger Begleiter im Streben der Seele nach dem Göttlichen, also der seelische Aufstieg, ja, nach Hause sozusagen in den Fixsternhimmel. Und das wurde durch die Häuser und durch den Lospunkt ja noch nicht so deutlich verknüpft oder thematisiert, dieser Schicksalsaspekt. Und das wollte Porphyrius jetzt ändern. Er wollte das nachholen und hat hierzu so quasi eine Anleitung verfasst, wie man den persönlichen Daimon im Horoskop findet als Planet, stellt also neue Regeln auf. Und den Daimon zu kennen, bedeutet für Porphyrius zu wissen, was einem im Leben hilft, weise oder den Umständen entsprechend bestmögliche Entscheidungen zu treffen. Und darüber hinaus sogar teilweise das Schicksal zu mildern oder zu neutralisieren. Das bedeutet nicht, dass der Daimon irgendwie auch als Planet kontrolliert werden muss, sondern dass man mit dem Daimon zusammenarbeiten sollte. Das heißt astrologisch eben auch, ne, dass man mit dieser Planetenastrologie sich anfreundet, dass man mit ihr zusammenarbeitet, sich an sie erinnert, was bedeutet dieser Planet in meinem Leben. Und dann weiß man, woran man sich halten kann, wenn es im Leben mal stürmisch wird. Ein späterer Neuplatoniker, der hat so 200 Jahre später gelebt als Porphyrius, der fasst die Bedeutung des Daimon nochmal sehr schön zusammen und zeigt auch nochmal, wie, ja, wie wichtig die das genommen haben damals, dieses Konzept. Er sagt, der Daimon allein bewegt alles, er regiert alles, ordnet alle unsere Angelegenheiten, denn er vervollkommnet die Vernunft, mäßigt Leidenschaften, inspiriert die Natur, erhält den Körper, liefert die Vorzeichen. Und also es ist wie gesagt auch spannend, er liefert die Vorzeichen, also er hilft uns auch, indem er ja, Signale schickt anscheinend irgendwie. Das bedeutet vielleicht auch astrologisch, dass wir da die Vorzeichen erkennen können. Er erfüllt die Schicksalsbestimmungen und verleiht Gaben aus der Vorsehung. Und dieses eine Wesen ist König von allem, was in uns ist und alles, was mit uns zu tun hat. Er steuert unser ganzes Leben. Ja, und das ist nun eigentlich auch alles in der Planetenenergie zu finden, die den Daimon stellt. Das heißt, wenn wir wissen, welcher Planet in unserem Horoskop der Daimon ist, dann wissen wir, was uns hilft, Leidenschaften zu mäßigen und den Körper zu erhalten. Also im besten Fall läuft es dann in diese Richtung. Jetzt kommen wir sozusagen zum ganz Allerwichtigsten. Wie finden wir den jetzt im Horoskop? Also er ist eine Art Tugend, die wir haben, ein Talent, das wir pflegen sollten, damit wir Schwierigkeiten überwinden und uns damit vor größerem Schaden schützen können und uns seelisch entwickeln. Der Daimon muss demnach also ein besonders günstiger Planet sein im Horoskop. Also das ist ja ein Charakteristikum der traditionellen Astrologie, dass es da sehr viele Wertungen gibt. Also damit, das muss man ein bisschen aushalten als moderner Astrologe, dass es eben günstig und ungünstig gibt. Ja, es hat Vor- und Nachteile. Also er sollte ein besonders günstiger Planet sein nach den traditionellen Regeln. Daher sucht man den Bestgestellten im Horoskop. Das kann ein Planet sein, es kann aber auch ein Licht sein, also Sonne oder Mond. Also, was bedeutet das jetzt? In der traditionellen bedeutet das, er sollte möglichst die höchste Würde haben im Horoskop. Ich hoffe, es ist allen geläufig, was eine Würde ist. Also, im Wesentlichen ist hier das Domizil gemeint oder die Erhöhung. Und ja, die Domizile, glaube ich, sind sehr bekannt, aber die Erhöhung muss man ein bisschen auswendig lernen. Die erschließen sich nicht so intuitiv, aber das, ja, sind eben dann auch nochmal besonders gut gestellte Planeten. Und der Planet soll auch möglichst sonst günstig stehen. Das heißt, nach den Regeln der antiken Astrologie gibt es also günstige und ungünstige Planetenpositionen. Mir fällt jetzt auf, dass ich die Würden nicht so richtig eingeblendet habe. Ich hoffe, das ist jetzt nicht problematisch, aber das kann man eigentlich relativ schnell auch im Internet nachschauen, wo welcher Planet in der Erhöhung ist. Okay, ja. Also hinzu kommt jetzt noch die Hausherrschaft. Ja, also der sollte mindestens über ein günstiges Haus herrschen. Und vielleicht noch ein Wort zu möglichst dominant. Das sind bestimmte Häuser, die sich sozusagen, wenn da ein Planet drinsteht, dann setzt sich der Planet mehr durch. Also er kann günstiger wirken. Die zeige ich aber gleich noch. Ja, und die Hausherrschaft bedeutet, er sollte über mindestens eins der günstigen Häuser herrschen. Das nennt man dann akzidentielle Würde. Die Würden, die über den Tierkreis zustande kommen, nennt man ja essentielle Würde. Und ja, was ist jetzt ein günstiges Haus? Die Häuser, die mit dem Aszendent ein Trigon bilden, sind günstig und zusätzlich auch das 11. Haus. Das habe ich ja eben schon vorgestellt, dass das eben viel auch mit dem guten Geist zu tun hat. Also für die Griechen ein sehr, sehr angenehmes Haus. Es geht auch in diesem Haus darum, wie wir unsere Träume verwirklichen können. Also nicht nur, dass wir welche haben, sondern wie wir die umsetzen können. Ja, das sind also besonders günstige Häuser. Wichtig ist hier, sind die harmonischen Aspekte zum ersten Haus. Auch das erste Haus selbst ist dann natürlich günstig. Und jetzt noch mal so ganz am Rande gesagt, wenn man einen Hausherrscher hat wie Mars oder Saturn, der über das erste Haus herrscht, also wenn man Steinbock ist oder Wassermann, hat man einen Saturn als Herrscher oder als Widder oder Skorpion-Aszendent, dann hätte man Mars als Herrscher. Die sind dann auch nicht wirklich Übeltäter, weil sie über das erste Haus herrschen. Das ist vielleicht auch ganz gut zu wissen. Sonst gelten die ja als natürliche Übeltäter, diese beiden Planeten. So, und dann gibt es noch Häuser, die wichtig sind. Das sind die Eckhäuser, die ich jetzt noch dazu geschaltet habe. Diese Eckhäuser sind im Grunde von der Qualität her neutral, aber sie sind besonders dominant. Das heißt, ein Planet, der hier steht, kann seine Aufgabe besonders gut erfüllen und verwirklichen. Und das bedeutet aber auch, wenn wir da einen schwierigen Planeten haben, dann wird er das Schwierige besonders gut verwirklichen. Also man muss da so ein bisschen aufpassen, was da drin steht in diesen Häusern. Okay, dann geht es hier weiter mit den Regeln. Also ihr merkt, das ist auch typisch traditionelle Astrologie. Es gibt eine Menge Regeln. Also da ist die Rede von einer günstigen Phase. Was ist das jetzt? Phasen haben immer mit der Stellung eines Planeten zur Sonne zu tun. Das heißt, diese Planeten ist ganz einfach, sollten einfach nur nicht verbrannt sein, also nicht zu nah an der Sonne stehen. Idealerweise mehr als 12 Grad entfernt und sie sollten direktläufig sein. Ja? Also damit sie sich gut entfalten können in ihrer Energie. Auch schön, wenn dieser Planet dann gut aspektiert ist. Also da gelten die bekannten Regeln, die Hauptaspekte, die ptolemäischen, nutzen wir ja auch in der modernen Astrologie. Das heißt also ganz normal, was wir kennen, Konjunktion, Sextil, Trigon, Quadrat. Und Opposition gibt es da, und da sind die günstigen auch die, die in der modernen Astrologie gelten. Das sind die Sextile und Trigone. Bei der Konjunktion kommt es drauf an. Die Aspekte in der traditionellen Geburtsastrologie gelten übrigens nicht per Orbis, sondern per Zeichen. Ja, das heißt, alles, was im ersten Haus ist, ist im Quadrat zu allem, was im vierten Haus ist. Und das kann im ersten Haus auf dem ersten Grad stehen und im vierten Haus auf dem 28. Grad. Also wir würden normalerweise denken, es sei ein viel zu großer Orbis für ein Quadrat, aber in der traditionellen Astrologie wäre das eins. Ja, jetzt kommt hier eine Regel, die ist in Kursiv. Der Planet sollte nicht Herrscher von Haus 6, 8 oder 12 sein. Es sei denn, er herrscht zugleich über Haus 1, 5 oder 9. Ja, das ist jetzt erstmal einleuchtend, weil die Häuser 6, 8 und 12 die Leidenshäuser sind, die sogenannten. Das heißt, dass ein Planet, der über so ein Haus herrscht, auch Leid und Schwierigkeiten anzeigt. Wir werden gleich im Beispiel sehen, dass ein wirklich starker Daimon, der hier alles idealerweise erfüllt, auch das überwinden hilft. Also das Leid. Aber wenn es keinen ganz so starken Daimon gibt, also jetzt keinen Domizilplaneten, der Daimon ist, dann oder Erhöhung, dann wird es deutlich mehr Mühe machen, sich an dieser inneren Stimme, nenne ich es auch mal, zu orientieren. Also so kann man den Daimon, glaube ich, auch übersetzen, die innere Stimme, der innere Schutzgeist. Also ein Planet, der in Würde steht, also in seinem Domizil am besten, ist eine Planetenenergie, die Schwierigkeiten nämlich gut standhalten kann und auch überwinden kann aus eigener Kraft. Und das ist ganz wichtig. Gerade die Planeten, die im Domizil stehen, da herrscht kein anderer Planet mehr über die. Das heißt, die sind der Chef im Haus, ja, also darum heißt es ja auch Domizil. Sie sind in ihrem Domizil, sie haben die Alleinherrschaft und können freischalten und walten und die Dinge selbst entscheiden. Sie haben es in der Hand. Und in der Regel, wenn wir so einen Planeten haben, dann spüren wir auch, dass wir in diesem Lebensbereich sehr in unserem Element sind, dass wir das gut hinkriegen, dass es uns Spaß macht, dass wir das Hausthema auch auf einem hohen Niveau umsetzen können. Das ist also ein Talent. Ja, ich glaube, dass Schwierigkeiten zum Leben dazugehören und dass wir ihnen nicht ausweichen können und dass Astrologie vielleicht auch nicht unbedingt dafür da ist, alles zu vermeiden. Und diese Schwierigkeiten im Leben sind auch bestimmt nicht immer gerecht, aber wir müssen irgendwie mit ihnen umgehen. Und ein gut gestellter Herrscher dieser Leidenshäuser kann tatsächlich dabei helfen und sie helfen dann eben ihrer Natur gemäß. Und das, was ich jetzt sage, gilt dann eben auch für den Daimon. Eine Sonne, die zum Beispiel Daimon wäre, die würde uns durch Selbstbehauptung oder Souveränität helfen oder durch Bewusstheit. Ein Mond durch Einfühlungsgabe. Ein Mars durch Mut und Kampfgeist. Ein Saturn durch Disziplin. Eine Venus durch Liebe und Harmonie. Und ein Merkur durch Intellekt. Und so weiter. Also das ist nicht nur das eine, was ich gesagt habe. Es gibt natürlich noch mehr Bedeutungsfacetten dieser Planeten, aber das soll jetzt für die Idee erstmal genügen. Also man schaut jetzt im Horoskop, welcher Planet das am besten erfüllt, diese Regeln. Und falls man jetzt zwei gleich starke Planeten hat oder sehr, sehr starke Planeten im Horoskop hat, dann ist es natürlich erstmal super. Dann hat man Glück. Es ist immer gut, zwei starke Planeten im Horoskop zu haben, gern auch noch mehr. Man schaut dann eben, welcher insgesamt günstiger steht von beiden und dann ist der Daimon. Jetzt kommen wir zu den ersten Beispielen. Und zwar jetzt ein Daimon, der quasi alle diese Regeln erfüllt. Das ist Tina Turner, die kennen sicherlich noch alle, die ist ja letzten Sommer leider verstorben. Und ja, da der Daimon ein Konzept der traditionellen Astrologie ist, der hellenistischen Astrologie, stelle ich das Horoskop von Tina Turner hier auch nach hellenistischer Art dar. Das heißt, wir haben hier einen siderischen Tierkreis, so wie er ursprünglich verwendet wurde, und Ganzzeichenhäuser. Und Ganzzeichenhäuser sind ganz schnell erklärt. Da fällt der Aszendent immer ins erste Haus, aber das erste Haus umschließt diese Achse. Das erste Haus beginnt nicht mit der Achse. Ja? Also das ganze Zeichen ist sozusagen Haus 1 dann und der Aszendent kann hier irgendwo liegen. Das ist genauso mit dem MC, der übrigens auch mal ins 9. oder ins 11. fallen könnte bei diesem System. Karriere finden wir trotzdem im 10. Ja, und das folgende Haus, die folgenden Häuser werden dann eben so eingeteilt, dass wir das zweite Haus, das ist das zweite Haus, das ganze nächste Zeichen umschließt und immer so weiter. Ein Haus ist immer, entspricht einem Zeichen. Genau, und wir haben jetzt hier, habe ich schon gesagt, die Aspekte werden auch per Zeichen gemacht, nicht per Orbis. Und was haben wir, das ist vielleicht noch wichtig. Ja, auch vielleicht fange ich erstmal an. Ihr könnt natürlich auch Fragen später stellen. Also die Tina Turner ist ja durch ihre Hits und ihre Bühnenpräsenz, ihre kraftvolle Stimme weltberühmt geworden. Die hat einen Krebsaszendenten, den hätte sie übrigens auch in der modernen Astrologie, wenn ich, oder? Nee, müsste, nee, Entschuldigung, den hätte sie da nicht, aber however, sie hat hier den Krebsaszendenten und Herrscher vom ersten Haus ist hier der Mond, der im Stier steht. Und für die traditionelle Astrologie ist tatsächlich der Aszendent das, was für die moderne Astrologie die Sonne ist. Also das ist die Person mit Leib und Leben. Ja, also Krebsaszendent mit Mond im Stier. Das ist Tina Turner. Hier ein Mond in Erhöhung. Im Stier steht der Mond in Erhöhung. Und das gibt dir eine gute Portion emotionale Stabilität. Bodenständigkeit und Gelassenheit ist auch sehr schön für künstlerische Berufe. Sie ist auch eine Nachtgeburt. Der Mond ist also auch hier ohnehin sehr im Vordergrund. Und also Mond im Stier ist auch sehr musisch begabt, sehr kreativ auch. Ja, und im 11. Haus zeigt der Mond jetzt nach der traditionellen Astrologie an, dass diese Frau ihren eigenen Weg gehen will und gute Chancen hat, weil dieser Mond auch hier so sehr stark steht, ihre Träume auch tatsächlich zu verwirklichen. Allerdings haben wir hier auch einen Mars, der sie so ein bisschen piesackt, ne? Das ist der Mars hier aus dem 8. Haus im Quadrat zum Mond. Sie muss also mit Rückschlägen rechnen, die schicksalhaft sind und als Krise erlebt werden. Mars ist in Domizilrezeption. Vielleicht seht ihr das schon. Der Mars steht in einem Zeichen, das ursprünglich mal von Saturn regiert wurde. Und Saturn steht in Widder, also in einem Zeichen, das von Mars regiert wird. Und die beiden tauschen die Zeichen. Und damit wird sozusagen die Karriere Mars, Widder, mit Partnerschaft und Krise verbunden. Weil ich zeige auf diese beiden Häuser, weil Saturn beide regiert. Ja, und die Karriere hat was mit kreativem Selbstausdruck zu tun hier. Und ja, also was ist jetzt Ihr Daimon nach diesen Regeln, die ich gerade vorgestellt habe? Welcher Planet hat die höchste Würde und steht in einem günstigen Haus? Können wir vielleicht, also falls jemand mag, kann er gerne das Mikro öffnen und mal einen Tipp abgeben.
Mond.
Das sind vielleicht auch mehrere.
Der
Ja,
Mond
der
im
Mond
Jungen.
selbst. Gibt es noch
Der
was? Der Jupiter?
Jupiter in den Fischen. Genau.
Ja, genau. Also die beiden sind sehr gute Kandidaten nach diesen Regeln. Also Jupiter hat nach den alten Regeln ja sein Domizil in Fische. Da gab es ja den Neptun noch nicht. Und Jupiter zeigt hier sich hier in den Fischen vor allem als Gutmütigkeit, als selbstlose Bereitschaft, gern zu geben. Und also Menschen, die so einen Jupiter haben, die sind bereit auch ja, zu empfangen, was das Schicksal, was die Vorsehung für sie bereithält, in dem tiefen Glauben, dass schon alles irgendwie seinen Sinn hat und einem höheren Zweck dient. Hier sehr stark eben dieser Jupiter, der das eh schon bedeutet und dann noch im Haus 9 des Glaubens und der Sinnsuche. Also ich betrachte das Domizil als eine stärkere Würde als die Erhöhung. Und ich habe ja eben, ja, und ich finde auch das Trigon aus dem 9. Haus zum 1. Haus auch, ist auch, das finde nicht nur ich so, das finden auch die Alten, etwas kräftiger als aus Sextil aus dem 11. Haus. Und Domizil ist deshalb stärker, wie ich vorhin schon gesagt habe, weil kein anderer Planet mehr über dieses Haus herrscht. Beim Mond wäre ja noch die Venus zuständig für den Stier, ne? Also die Venus hat das letzte Wort und beim Jupiter hat Jupiter selbst das letzte Wort. Also deshalb ist das so, dass der Jupiter hier wirklich diese Daimon-Kriterien erfüllt. Für den Krebs-Aszendenten, für den Menschen, der sowas hat, der ist es ganz zentral, Gefühle auszudrücken. Mit einem Mond im Stier geht das sehr gut über das Singen. Also sie sang ja im Duett mit Ike Turner, ihrem Mann. Hier haben wir die Verbindung auch zu dem Mars und der wiederum ist in Domizilrezeption mit dem Saturn im 10. Haus. Also hier ist so eine Verkettung. Und ja, das war am Anfang ja sehr erfolgreich, aber wie ihr wahrscheinlich wisst, ihr Mann hat ja sehr mit Drogenproblemen gekämpft und ist dann so ein bisschen vom rechten Weg abgekommen. Also er ging fremd, er schlug und missbrauchte seine Frau und das hat sie jahrelang ertragen. Aber das war nicht einfach. Also sie hat sogar einen Selbstmordversuch unternommen. Bis sie es schaffte, ihren Ehemann 1976 zu verlassen. Und danach blieb sie jahrelang erfolglos. Also wir sehen hier diesen Karriereknick, also diese Verbindung auch mit dem Partner und die Karriere, die hier im 8. Haus eine Weile verschwindet. Also sie blieb jahrelang erfolglos und hatte dann, ja, also erst 84 also mit 44 Jahren, das ist sehr spät im Showbusiness, ihren ersten Welthit mit What's Love Got to Do With It. Dann traf sie ein Jahr später den 16 Jahre jüngeren deutschen Musikmanager Erwin Bach und dann verliebten sich die beiden und die lebten gemeinsam in der Schweiz, wo sie sich im Juli 2013 dann nach fast 30 Jahren Beziehung das Ja-Wort gegeben haben. Tina Turner hat mal in einem Interview gesagt, ich sehe die Dinge, wie sie sind und ich mache keine Schuldzuweisungen. Das war 1984, als sie es gesagt hat, also als sie ihren ersten Hit hatte, so in dieser Zeit. Das ist meine Haltung im Leben. Ich bin, wie ich bin, und ich lasse mich nicht von sinnlosen Dingen kleinkriegen. Ich fühlte immer, dass ich wegen etwas hier bin, das mehr ist. Also hier hören wir schon ein bisschen den Jupiter raus, ja. Und über Ike, ihren Mann, sagte sie, also den ersten, er war grausam, weil er es hasste, von mir abhängig zu sein. Also sie zeigt da sehr viel Verständnis offenbar. Trotz Happy End für Tina Turner waren vor allem die letzten Jahre schwer für sie. Also neben gesundheitlichen Problemen musste sie zwei schwere Schicksalsschläge verkraften. Den Tod ihrer beiden Söhne. Ihr Sohn Craig beging 2018 mit 59 Jahren Selbstmord und 2022 starb ihr Sohn Ronnie an Darmkrebs. Und auch sie selbst erkrankte in ihren letzten Lebensjahren an Darmkrebs und machte auch Nierenversagen und einen Schlaganfall durch. Und trotzdem sagte sie, ich habe alles, wenn ich am Zürichsee in dem Haus sitze, das ich habe, bin ich so gelassen. Stiermond. Keine Probleme. Ich hatte ein sehr hartes Leben, aber ich habe nichts oder niemanden beschuldigt. Ich habe es überstanden. Ich habe es ohne Tadel durchlebt. Ich bin nur ein glücklicher Mensch. Ja, ich denke, dass Jupiter bei Tina Turner diese Energie ganz gut symbolisiert, die ihr Orientierung gegeben hat und ihr half, das alles durchzustehen und ihr beigestanden hat, auch ihre Aufgabe in diesem Leben zu erfüllen. Mit 80 Jahren hat sie eine Autobiografie unter dem Titel Happiness veröffentlicht und berichtet darüber, über ihren buddhistischen Glauben und ihre Spiritualität, die ihr auch sehr geholfen haben, wie der Jupiter. Also sie sagt dazu, das Studium und das Praktizieren der buddhistischen Prinzipien gaben mir die Kraft, mich zu befreien. Das rettete mir buchstäblich das Leben. Als ich anfing, mich spirituell zu stärken, wurde mir klar, dass ich zwar keine direkte Kontrolle darüber hatte, was mir widerfuhr, aber ich hatte die Kontrolle darüber, wie ich damit umging. Ich glaube, das ist eine sehr zentrale Sache, die sie da gesagt hat. Und sie sagte an anderer Stelle, heute sind so viele Menschen Widrigkeiten ausgesetzt und suchen nach Wegen, ihr Leben sinnvoll zu verändern. Meine innigste Hoffnung ist es, dass das Buch sie aufrichtet und ihnen hilft, Freude im Alltag zu finden, besonders in harten Zeiten. Ja, den Daimon zu kennen, bedeutet für Porphyrius zu verstehen, welchen Lebensweg die Seele gewählt hat und zu wissen, was dabei hilft, ein tugendhaftes Leben zu führen. Zum Wohl der eigenen Seele, also durch alle Schwierigkeiten hindurch. Und hier wird deutlich, dass sie mit dem, was Jupiter bedeutet, nämlich Glaube, Hoffnung und Vergebung und Güte, die Härten ihres Lebens überwunden hat und sich trotzdem als glücklichen Menschen bezeichnete. Und dass sie eine Botschaft der Hoffnung hinterlassen wollte, ist auch nochmal, also mit dem Buch, auch nochmal ganz eindeutig die Symbolik Jupiters, der ihr persönlicher Schutzplanet war. Ja, wenn der Planet so gut steht wie hier bei Tina Turner im Domizil und im neunten Haus, dann ist das also auch jetzt nicht etwas, zu dem wir uns irgendwie zwingen müssen, dass wir mit diesem Planeten gut zusammenarbeiten, sondern das ist hier auch ein Talent, das wir schon haben und etwas, was uns total leicht fällt und Freude macht und wo wir richtig Erleichterung spüren, natürlich. Das, weil wir das mit Freude tun. Also das war für sie eine leichte Sache, zu diesem Jupiter zu finden, würde ich meinen. Aber das ist vielleicht nicht immer so im Horoskop, dass sich das so einfach gestaltet. Hier ein anderes Beispiel. Das ist Stephen King, ein amerikanischer Schriftsteller und ja, man nannte ihn den Meister des Horrors, also ein Bestseller-Autor, der Horrorgeschichten geschrieben hat, viele davon verfilmt. Zufällig noch ein Krebs-Aszendent, aber der Mond diesmal in Skorpion, also im Fall. Das zeigt jemanden an, der extreme Gefühlszustände kennt, emotionalen Aufruhr, das bis hin zu selbstzerstörerischem Verhalten führen kann, aber zugleich auch ein tiefes psychologisches Verständnis anzeigt. Der Mond steht ja auch für Vorstellungskraft und Fantasie, hier auch in einem kreativen Haus mit Jupiter zusammen, also viel davon. Und er hat zwei sogenannte Übeltäter im ersten Haus stehen, also im Krebs hier, ja, Mars und Saturn. Dazu noch mit schwieriger Würde. Mars ist in Fall, also gegenüber von seiner Erhöhung hier. Und Saturn ist im Exil. Saturn herrscht auch über das achte Haus, wie eben bei Tina Turner. Das heißt auch, dass, weil dieser Saturn ins erste Haus kommt, ist er mit dem Thema Krisen und Transformationsprozesse ganz stark verbunden. Also man kann auch davon ausgehen, dass ihn Ängste, Krisen und das Thema Tod ihn stark prägen werden. Denn das sind ja die Bedeutungen des achten Hauses. Und tatsächlich lebt er schreckliche Erlebnisse in seiner Kindheit. Als kleiner Junge musste er mit ansehen, wie sein bester Freund unter einen Zug geriet und zu Tode kam. Wenige Jahre später verstarb seine Großmutter, als er auf sie aufpassen sollte. Also da war auch noch ein Kind. Und seine Mutter war nicht zu Hause. Kann man sich vorstellen, dass er da schwere Schuldgefühle auch mit sich rumschleppte. Was ist nun sein Daimon? Hat er einen? Also ja, wahrscheinlich, weil ich ihn mit in den Vortrag gebracht habe. Ah ja, an dieser Stelle nochmal, also es gibt Horoskope, wo die Daimon ist, wo ein Daimon nicht so einfach zu finden ist, ja. Aber es muss eben ein besonders günstig gestellter Planet sein. Also, was ist nun der Daimon von Stephen King? Vielleicht schaut ihr nochmal und gebt mir einen Tipp.
Merkur.
Ja? Ja, in diesem Horoskop gibt es nicht so viele andere, die da noch in Frage kommen, ne? Also Merkur hat hier natürlich die höchste Würde. Er ist nicht nur im Domizil, sondern auch in seiner Erhöhung. Daher hat er gute Chancen. Und er ist auch nicht verbrannt. Er ist direktläufig. Allerdings erfüllt er nicht diese Regel mit den Leidenshäusern. Ja, ihr erinnert euch, also er sollte nicht über eins dieser Leidenshäuser herrschen. Das ist hier das 12. Er regiert ja auch die Zwillinge. Und es sei denn, er regiert zugleich Haus 1, 5 oder 9. Und das tut er nicht. Er regiert das 3. und das 12. Also er ist eigentlich ein akzidentieller Übeltäter. Und das Haus 12 hat unter anderem, wie ich ja vorhin schon erzählt habe, mit Ausschweifungen, das heißt auch Süchten zu tun und geheimen Lastern. Mal sehen, ob dieser Merkur dennoch als Daimon taugt. Der junge Stephen King flüchtete sich in seine Fantasiewelten. Er schrieb Geschichten, sah sich Science-Fiction-Filme an und Fantasy-Filme und konnte so seiner, ja, schrecklichen Realität entkommen. Und in der Schule fing er an zu schreiben für die Schulzeitung. Später versuchte er sich an Kurzgeschichten. Und die schrieb er auch, während er so eine ganz langweilige Arbeit in einer Wäscherei hatte. Und anschließend arbeitete er als Lehrer. Also man erkennt hier unschwer, dass der Merkur schon sehr früh anfing, sich durchzusetzen. Und das sehen wir häufig. Planeten, die in hoher Würde sind, zeigen sich auch früh im Leben als ein Talent. Das funktioniert einfach wie von selbst. Und das macht man gerne. Ja, jahrelang schrieb Stephen King jetzt quasi täglich, egal ob er damit was verdiente oder nicht. Also er lebte eigentlich ein bescheidenes Leben, gab aber seine Leidenschaft zu schreiben nie auf. Und erst nach einigen Jahren, 1973, verkaufte er seinen ersten Roman an einen Verlag. Und das war sein Durchbruch. Kennt ihr vielleicht Carrie? Wurde auch verfilmt. Heute gilt er als einer der produktivsten Autoren überhaupt. Also er hat 56 Romane geschrieben und um die 100 Kurzgeschichten. Wie gesagt, wurden viele verfilmt, neben Carrie auch Shining oder Friedhof der Kuscheltiere. Ja, und trotz seines Erfolges hat King jetzt schon früh angefangen zu trinken. Ohne das eigentlich zuerst so richtig mitzubekommen. Also er ist da so reingerutscht, hat er dann mal erzählt, diese Alkoholsucht. Später nahm er auch andere Drogen wie Aufputschmittel und Kokain. Und ja, seit 1985 war er dann nicht mehr nur alkoholabhängig, sondern auch kokainsüchtig. Ja, und seine Frau stellte ihn dann vor die Wahl, entweder die Familie oder die Sucht, überleg's dir. Dann hat er überlegt, also hat seinen Merkur angeschaltet, fing an nachzudenken und wurde clean, tatsächlich. Also er hat diesen Merkur ganz gut ja, gelebt, sage ich mal. Also der Merkur in Jungfrau funktioniert natürlich auch ganz anders als so ein Mond in Skorpion. Also der Merkur stellt der dieser Fantasie eine pragmatische Vernunft gegenüber und ist auch, weil er stärker gestellt ist, dann siegt er quasi. Also er hilft sein Wissen klug anzuwenden und tut das, was zweckmäßig ist. Ja. Er sagt dann später in einem Interview in Deutschland mit Markus Lanz: Meine Fantasie ist so gefährlich, als setzte man ein kleines Kind ans Steuer eines Rennwagens. Wenn ich die nicht in den Griff kriege, dann werde ich verrückt. Wenn ich einen Schatten sah, war es wie ein Monster. Ich lernte sie umzumünzen in Stories. Das hat mir geholfen, die Veräußerlichung der Ängste. Ich habe die beste Arbeit. Wenn ich vor etwas Angst habe, kommt es aufs Papier. Andere legen sich aufs Sofa und zahlen $100. Und ich kriege auch noch Geld dafür. Und der Horror geht über auf andere. Na, das ist doch perfekt. Ja, er schreibt vor allem Horrorgeschichten, die meist von einem Grauen handeln, das sich hinter den ganz alltäglichen Dingen verbirgt, also Autos oder Clowns oder in der Psyche der Akteure selbst wohnt. Ja, ich fand das ganz beeindruckend, dass er das wirklich einfach durch Nachdenken sozusagen, also nicht saturnisch mit Konsequenz und so weiter und weiß ich nicht, oder Jupiter durch den Glauben geschafft hat, sondern hier wirklich einfach ganz pragmatische Überlegung, wie geht es mir besser, wenn ich weiter süchtig bin oder wenn ich damit aufhöre. Und ja, damit würde ich meinen, das ist eigentlich ein Beleg dafür, dass der Daimon auch gut funktioniert, wenn er, so, zumindest wenn er so stark im Domizil steht, wenn er über ein Leidenshaus herrscht. Und ich habe auch noch andere Beispiele gesehen, die das auch unterstützen, also diese Theorie. Ja, und Tina Turner und Stephen King scheinen also ihren Daimon gut gekannt zu haben. Und ich muss gerade mal gucken. Ja, Stephen King half der Daimon eben, Merkur durchschreiben, die inneren bösen Dämonen in Schach zu halten und dadurch seine geistige Gesundheit aufrechtzuerhalten, und sie quasi dann auch noch für sich Geld verdienen zu lassen. Wir sehen, dass diese Beispiele einen Daimon hatten, der selbst in einer hohen planetaren Würde steht. Also mit Würde funktioniert dieser Daimon besonders gut, weil es einem leicht fällt, sich an ihm auszurichten. Es ist nur leider so, dass nicht jeder so einen richtig gut gestellten Daimon hat oder Planeten hat, aber man hat einen eben meist in der Regel, der nach den traditionellen Regeln besser als die anderen Planeten steht. Ja, und wenn der nicht in der Würde steht, wird es eben auch gehen, aber dann wird es deutlich mehr Mühe machen, sich an dieser inneren Stimme zu orientieren, als wenn, also wenn der Daimon nicht in Würde ist und dazu noch über ein Leidenshaus herrscht, dann muss man sich schon ein bisschen mehr anstrengen. Jetzt noch ein letztes Beispiel. Das ist Queen Elizabeth. Und das ist eine korrigierte Uhrzeit. Also vielleicht wird gleich beim Erzählen ein bisschen deutlicher, warum. Also von 2:40 auf 2:49 Uhr. Ja, also die Sonne, die die erfolgreiche Regentschaft der Queen anzeigt, herrscht hier auch über Haus 8. Und ja, einmal sehen wir hier so eine ererbte Regentschaft, ganz gut widergespiegelt. Ja, weil tatsächlich verbindet diese Sonne natürlich, macht es auch sehr sichtbar im Eckhaus, die Skandale, die auch viel mit der Familie zu tun haben. Das heißt, also sie musste im Laufe ihrer jahrzehntelangen Regentschaft viele Skandale und Krisen durchstehen, sowohl in der königlichen Familie selbst als auch im politischen Umfeld. Also da waren zum Beispiel die Suezkrise, Scheidungen, Affären. Der Brand von Schloss Windsor, der führte auch zum Beispiel zu Diskussionen über die Finanzierung der Monarchie und dazu dann am Ende, dass die Queen tatsächlich anfing, Einkommenssteuern zu zahlen und sie die Paläste geöffnet hat, wie den Buckingham Palace für Besucher und Gelder für die Renovierung zu sammeln. Sicher half ihr auch ihre starke persönliche Disziplin, ihr Pflichtgefühl. Sie bewahrt ja stets Haltung und stand für Stabilität und Beständigkeit, hat ihr Leben auch wirklich buchstäblich, so hat sie es ja auch beschrieben in ihrer Antrittsrede, sie stellt ihr Leben in den Dienst der Krone. Also das Dienen ist ja auch typisch Steinbock saturnisch. Und dieses Eiserne an ihr, diese Durchhaltekraft haben wir hier in dieser Domizilrezeption zwischen dem Herrscher von 1 und 11. Welcher Planet ist hier der Daimon? Hier haben wir nämlich mehrere Planeten in hoher Würde. Jetzt seid ihr nochmal gefragt.
Der Mond.
Ja, warum wählst du den Mond und nicht die Sonne? Oder was haben wir noch?
Ja,
Die
die
anderen?
Sonne ist ja erhöht. Ich würde aber trotzdem den Mond nehmen, weil er ist im Domizil und er ist in
Ja.
einem Eckhaus. Ja,
Ja,
und sonst,
genau.
ja.
Gute Argumentation. So sehe ich das auch. Also man hätte jetzt auch überlegen können, auch den Mars, ne, der ist auch erhöht. Der ist noch dominanter, weil er im ersten Haus steht, auch wenn er ganz am Ende steht. Aber ja, tatsächlich habe ich mich auch für den Mond entschieden. Und das ist eigentlich ja eher so ein neutrales Haus, aber sehr wirksam. Ja, also Menschen, die überhaupt so Planeten in Eckhäusern haben, die sind auch meist sehr erfolgreich im Leben. Die setzen ganz viel um, sind markante Persönlichkeiten. Und ja, trotz ihres, und das muss man wirklich sagen, ich habe jetzt schon ein bisschen erzählt, was sie da alles für, oder nochmal daran erinnert, welche Krisen sie so durchgestanden hat. Einerseits sicherlich so ihr traditionsverhaftet sein, dieses einfach mal so durchstehen, alles, ja, aber ich glaube, sie hatte auch eine ganz bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit, die ihr da geholfen hat, die sie aber erst lernen musste, vermutlich, durch diese Krisen. Also Mond ist ja auch Quadrat mit Sonne. Und also sie hat es ja auch verstanden, sich an die mit den Jahrzehnten sich verändernden Erwartungen anzupassen der Gesellschaft, ja. Also auch die Erwartung an die Monarchie und so. Zum Beispiel hat sie dann auch später also mit Fernsehausstrahlungen private Einblicke in die Familie gegeben. Oder eben überhaupt hat sie auch die Kommunikationskanäle angepasst, also hat sich da schon von der Tradition entfernt. Und vor allen Dingen hatte sie auch ein ganz starkes Unterstützungsnetzwerk. Also das kann man sicherlich auch in der vernetzlichen Verbindung mit dem 11. Haus sehen. Und es gibt auch ein Trigon zum 7. Haus, also eine enge Beziehung auch zu Prinz Philipp, der sie über viele Jahrzehnte begleitete. Der war für sie eine ganz wichtige Stütze. Aber auch ihre engsten Berater und Mitarbeiter halfen ihr, schwierige Entscheidungen zu treffen und den Druck zu bewältigen. Ja, und besonders in Krisenzeiten richtete sie sich mit beruhigenden und so besänftigenden Botschaften an die Nation, was ihr Ansehen stärkte und sie auch sehr populär machte. Viele denken jetzt wahrscheinlich, aber Moment, da war doch Dianas Tod, da war das ja nicht so, ja. Tatsächlich sieht das erstmal wie eine Ausnahme aus. Also sie wurde sehr kritisiert für ihre distanzierte Zurückhaltung. Da kam erstmal Wochen, also eine ganze Woche lang, glaube ich, gar keine Reaktion von ihr. Und erst nachdem sie eine Ansprache an die Nation hielt und den Union Jack auf Halbmast wehen ließ, also das war so eine symbolische Geste, die zuvor komplett unüblich war zu so einem Anlass, da entspannte sich aber die Lage. In ihrer Rede hat sie dann erstmals öffentlich auch Empathie für Dianas Leben und ihren Einfluss auf die Welt gezeigt. Und das hat so ein bisschen die Bindung, das Vertrauen zum Volk wiederhergestellt. Das, denke ich, kann man hier mit dem Mond in Verbindung bringen auch. Ja, und dieser Vorfall zeigte auch der Queen, glaube ich, wie wichtig Emotionalität und öffentliche Anteilnahme ist. Ja, da hat die Queen auch ein bisschen von ihrem Daimon was gelernt, sich daran entwickelt. Also der hat wirklich die Art verändert, wie sie auf die Erwartungen der Öffentlichkeit einging. Und diese Geschichte, die ist uns ja allen sehr in Erinnerung, auch wie sehr sie kritisiert wurde am Anfang. Aber das markierte auch einen Punkt, an dem sie sich dann offener gezeigt hat und volksnaher gezeigt hat, was ihr wirklich dann auch half, das Ansehen der Monarchie langfristig zu stabilisieren und zu modernisieren. Also hier denke ich, wird auch ganz gut deutlich, wie ein Daimon auch zur Persönlichkeitsentwicklung beiträgt. Und das kam hier so ein bisschen von außen. Ihr wurde so der Spiegel so vorgehalten. Ja, das war mein letztes Beispiel für heute Abend. Ich wäre mit dem Vortrag dann fertig. Ich bedanke mich für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Soll ich die Freigabe erstmal stoppen oder wie machen wir das, Martina?
Ja, wenn du magst, dass wir mal kurz
Ja.
ein bisschen plaudern. Vielleicht gibt es Fragen. Ich habe schon ein bisschen was gesehen im Chat.
Ja.
Herzlichen Dank, liebe Birgit. Wow. ja, möchte aber jetzt die Energie noch lassen. Hat jemand Fragen? Oder wie hast du, möchtest du jetzt noch ein praktisches Beispiel machen? Oder wie hast du dir das vorgestellt, Birgit?
Ja, können wir machen. Also da müsst ihr sozusagen durch, dass ich das dann da mit der traditionellen Manier abbilden werde. Das heißt auch siderisch und mit Ganzzeichenhäusern. Also ihr habt jetzt eine Chance, ein ganz neues Horoskop zu bekommen.
Also Birgit, du könntest gerne mich machen, weil ich glaube, mein Horoskop
Okay.
müsstest du haben. Da bin ich jetzt nämlich
Ja,
neugierig.
also
Ja.
ja.
Schauen wir mal.
Gibt es mal frei? Ah, warte mal, wo ich es raussuche, werde ich noch mal kurz stoppen, damit die Daten alle geheim bleiben sozusagen, die sonst hier noch in der Liste sind. Und dann teile ich gleich wieder den Bildschirm. Ganz kleinen Moment. So. Ja. Jetzt teile ich noch mal den Bildschirm. Ich hoffe, jetzt können das alle sehen.
So, jetzt.
Ja.
Genau.
Okay, Laura, du hast ja schon aufgepasst, wie eine Füchsin.
Ja.
Hast du denn eine Idee?
Ja, der Merkur steht ja bei mir relativ stark, ne? Im
Ja.
Zwilling, im Domizil, im ersten Haus. Wenn man will, ist er ja auch, er ist jetzt auch nicht, ist er verbrannt oder ist er jetzt, nee, er ist rückläufig, das heißt, er läuft von der Sonne weg, also er ist jetzt auch nicht unbedingt verbrannt. Also schlecht steht er jetzt nicht, ne? Ich würde eher sagen, auch wenn er rückläufig ist,
Ja,
steht er schon ganz
ich
gut,
muss
oder?
leider ein bisschen eingreifen. Er ist
Ja.
leider läuft auf die Sonne zu. Die Sonne
Ach
geht ja
so.
Richtung Krebs, ja. Das
Ah,
heißt, er
okay.
ist also im heliakischen Untergang. Also tatsächlich ist er unter den Strahlen und
Okay.
geht in die Verbrennung.
Oh
Dennoch,
nein.
er kann sich ganz gut, dadurch, dass er im Domizil ist, kann er das ganz gut kompensieren. Also ich würde ihn tatsächlich auch picken als dein Daimon. Ja, und das bedeutet natürlich, hat ganz viel mit deinem Intellekt zu tun, mit deiner Kommunikationsfähigkeit, mit deiner na, wie soll ich sagen, Wissbegier und
Wissbegierig.
ja, genau.
Ich hatte
Ja.
eigentlich am Anfang gedacht, dass die Sonne eventuell auch in Frage käme, weil sie ja direkt am Aszendenten steht, auch wenn sie jetzt nicht im Domizil ist und im ersten Haus. Weil ich muss sagen, ich weiß nicht warum, aber ja, ich spüre den Merkur schon als Wohltäter, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass die Sonne auch stärker sein kann mit ihrer Energie am Aszendenten.
Ja, also deshalb heißt es ja auch, dass der Planet Merkur, also dass er unter den Strahlen ist, weil die Sonne ihn überstrahlt ein bisschen. Ja, also es kann dieses
Genau.
Empfinden natürlich gut erklären. Und das
Ja.
ist eine super dominante Sonne auf jeden Fall, die auch, die in deinem Fall auch nochmal das Thema Wissensvermittlung, Kommunikation und wie du dich ausdrückst, auch nochmal ganz stark in den Vordergrund stellt. Ne? Das vermischt sich hier, das kann man schwer trennen, das ist richtig.
Ja.
Aber kannst du denn damit was anfangen? Also wir haben jetzt viel über den Daimon gehört, dass das so deine stärkste Kraft ist, deine also das dein Bildungshunger, sag ich mal.
Ja, das ist tatsächlich etwas, was mir hilft auch. Beziehungsweise, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber
mir hilft es, wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Arbeit unzufrieden bin, dann denke ich mir, okay, das ist jetzt aber nicht das Wichtigste in meinem Leben. Das Wichtigste in meinem Leben ist tatsächlich Lernen. Und ich bin auch der typische Zwilling, der sich andauernd weiterbildet. Das weißt du, ich bin ja auch in deinem Kurs in traditioneller Astrologie und ich plane auch noch mal zu studieren, wenn ich meine Yogalehrerausbildung 2026 fertig habe. Also es ist bei mir tatsächlich wirklich sehr viel Lernen, aber auch Wissen Weitergabe, aber das kommt vielleicht noch, weil ich bin jetzt erstmal noch im Lernen drin. Ich bin gefühlt immer im
Ja.
Lernen drin, aber das
Okay.
macht auch sehr viel Spaß. Es gibt mir Energie und das ist,
Ja.
glaube ich, ganz gut abgebildet
Gut.
hier.
Ja, also
Ja.
das verwundert jetzt nicht, dass das so im Vordergrund ist, wenn wir das erste Haus uns betrachten.
Ja,
Genau, ich
darf
glaube,
ich?
Martina, du wolltest
Ich
gerade
wollte
was
eine
sagen,
Frage stellen.
ja?
Machst du einen Unterschied zwischen Morgen- und Abendstern bei Merkur und dann auch bei der Venus, aber in dem Fall bei Merkur?
Ja, aber nicht bei einer Daimon ist.
Okay. Ich hab gesehen, also im Chat habe ich ein bisschen geschaut, kann man heutzutage auch Uranus, Neptun und Pluto als Daimon heranziehen?
Warum nicht? Also die Astrologie lebt ja davon auch, dass gerade in der modernen Astrologie da viel Neues entwickelt wird. Ich kann nur dazu ermuntern, das auszuprobieren. Also ich finde, ich mag ja an der traditionellen, dass die so plakativ ist, wie wir es vielleicht auch gerade an den Beispielen ganz gut gesehen haben. Also sehr leicht nachvollziehbar ist und stimmig. Und ja, aber warum nicht? Da ist ja auch ich habe die Langsamläufer auch als stimmig empfunden, als ich noch mit der modernen Astrologie gearbeitet habe. Also weitgehend kann man ja mal sich anschauen. Warum nicht?
Genau, ja. Ja, möchte noch jemand, weil ich habe da jemanden im Chat drinnen.
Ja, ich wollte bitte noch fragen, hallo Birgit, was ist, wenn sich
Hallo.
überhaupt kein Daimon finden lässt?
Ja, also dann ist es trotzdem möglich, ein schönes Leben zu haben. Und man hat natürlich auch einen Jupiter, man hat also auch Hilfestellung. Aber ja, vielleicht nicht so eine deutliche innere Stimme, die sich meldet oder an die man sich vielleicht auch bewusst dann wenden könnte. Zum Beispiel, wenn Saturn wäre, könnte man, und dass man wüsste das von sich selbst oder wie bei Laura, sagen, bleiben wir bei Laura, wenn die jetzt ein Problem hat, dann wird sie ziemlich schnell drauf kommen, sich zu informieren, um ihr Problem zu lösen, nehme ich mal an. Also das ist dann wahrscheinlich das Erste, worüber sie nachdenkt. Also nicht, dass sie irgendwo hingeht und betet oder so oder weiß ich nicht, eine Versicherung kauft oder so, sondern dass sich erstmal informiert. Ja, also das ist eine typisch merkurische Tätigkeit. Und jetzt bin ich so ein bisschen vom Weg abgekommen. Wenn man das nicht so hat, ich habe auch Horoskope gesucht tatsächlich. Ich habe zum Beispiel Winona Ryder mir angeschaut. Die hat keinen so eindeutigen Daimon. Und trotzdem hat sie die Kurve gekriegt. Also das geht. Nur das ist dann, ist diese Instanz vielleicht nicht so gut identifizierbar. Ne? Das sind vielleicht verschiedene Gründe, warum sie die Kurve gekriegt hat. Und wenn man sich da so ein bisschen einliest bei ihr, war es tatsächlich auch so, dass das nicht so eine eindeutige Kraft war, die sie gezogen hat oder so. Vielleicht kann man das so eingrenzen.
Danke.
Ja.
Ich habe im Chat zwei Herrschaften, die gerne sein möchten, also ausprobiert sein möchten, also die gerne den Daimon wissen möchten. Möchte sich
Ja.
jemand melden von den beiden?
Ja, gerne. Also ich war die
Die
erste,
eine, die
die
erste,
dich
ja,
gefunden
die
hat.
Frau,
Ich
die
bin
Julia, ja,
Julia
genau.
und ich habe ja meine Daten reingeschrieben, soll ich es nochmal sagen?
Bitte.
19, also 18.
Julia.
Juli 1981.
Ich sag mal Julia, ne?
Julia, Julia.
Julia, ja.
Ratzinger.
Also bitte 18. Juli.
18. Juli 81 in Wien um 10:07 Uhr Vormittag. In Österreich.
Ja, das macht Astro Plus von selbst, glaube
Okay.
ich. Ah, okay. Ja, Julia,
Was
du hast jetzt
anderes dran.
einen Löwe-Aszendenten. Also, du bekommst jetzt ein bisschen neue Perspektiven auf dein Horoskop.
Oh ja. Wie heißt das noch mal? Das Ganzhaus-Horoskop oder wie?
Das ist siderisch, also ein anderer Tierkreis tatsächlich. Also
Siderisch.
der sich nach den sichtbaren Fixsternen ausrichtet. Der tropische richtet sich ja nach den Jahreszeiten aus. Und die beiden sind ziemlich weit voneinander entfernt inzwischen. Die driften so auseinander und sind fast ein Zeichen unterschiedlich.
Ach so,
Jetzt
verstehe. Ja.
deswegen sieht es so anders aus, aber das ist sozusagen, ist auch eine Anschauungsgeschichte gewesen, ne? Also das ist sozusagen das, was am Anfang benutzt wurde. Das hat sich dann aus historischen Gründen verändert. Und wir haben das Ganzzeichenhaussystem. Das heißt, die Häuser umfassen jeweils ein ganzes Zeichen. Ja, was könnte jetzt dein Daimon sein?
Merkur schaut gut aus.
Der
Ja,
Merkur.
genau, weil dir ist es auch der Merkur. Wir haben viele Merkurianerinnen heute hier. Ist ja auch nicht so verwunderlich bei einem Vortrag. Und auch jemand, der gerne in der Gruppe lernt, offenbar.
Wie bitte?
Du bist auch
Irgendjemand?
jemand, der gerne in der Gruppe lernt und das Wort
So,
ergreift, ja.
ja. Ach nee. Ja.
Ja, also ähnlich wie bei Julia dann eben auch, also bei eben bei Laura, Entschuldigung, dass Merkur eben mit Interesse, Bildung, Wissenschaft zu tun hat und Lesen und so weiter und
Ja,
Wissensaufnahme und
ich
Vermittlung,
studiere
dass
auch,
das
ich
so.
habe Psychologie studiert und studiere noch
Ja.
immer was anderes und so weiter. Ja.
Ah, okay. Ja.
Toll, ja, danke. Ich
Ja,
habe
dieser Merkur ist verbunden mit dem Herrscher des 9. Hauses. Also da ist das auch ein ganz großer Bildungshunger natürlich. Das heißt also, wann immer etwas schwierig wird im Leben, hilft dir weiter, dich zu informieren, vielleicht auch im Kreise Gleichgesinnter sich auszutauschen und dann da gute Tipps zu kriegen und Impulse für neue Perspektiven, 9. Haus.
Okay, super, danke schön.
Dann war noch
Ja.
jemand dabei?
Das wäre meins.
Ja, hallo Andrea.
Hallo. Ach, also Andrea.
Ist richtig, ne, Andrea?
Ja?
Ja? Okay,
18.
wann hast du?
18. Februar 1967
Ja?
um 8:52 Uhr in München.
Es war auch morgens, ne?
Ja.
Tja, war dir auch ein sehr eindeutiger Fall? Vielleicht siehst du es selbst.
Ich sehe es noch gar nicht, weil es jetzt so ganz anders ausschaut, wie ich mein
Ja.
Horoskop kenne.
Ja, du hast jetzt einen Fischer-Aszendenten.
Normal habe ich einen Witter-Aszendenten.
Ja, und jetzt hast du einen Saturn im
Genau.
ersten Haus.
Ja, Venus oder Mond, oder?
Die Venus ist erhöht. Gute Beobachtung, ist schwer zu erkennen. Steht hier auf dem
Ja.
ersten Grad Fische, ja.
Oder der Mond, aber
Der Mond
vielleicht
ist
die Venus
erhöht.
stärker, weil es ein Eckhaus ist.
Ja.
Denn das dritte Haus hat ja nicht so eine Bedeutung, aber da ist
Nicht so eine starke, ja.
Domizil und die.
Auch der Jupiter ist erhöht, der wäre auch noch ein
Ah ja.
Kandidat, ne? Also viele erhöhte Planeten, das ist natürlich auch toll, wenn man das hat. Ja, also ich würde sagen, entweder Venus oder Jupiter. Und da Jupiter rückläufig ist und die Venus wirklich in dem dominanteren Haus steht, also das erste ist natürlich das wichtigste Haus überhaupt, ist sie ein guter Kandidat. Die herrscht allerdings über das 8. Haus. Ja, das ist natürlich ein Haus, was auch Schwierigkeiten und Krisen bringt, die gemeistert werden müssen. Und ja, das kannst du mit den Venus-Qualitäten aber besonders gut, also mit Rücksichtnahme, mit deiner Fähigkeit zu verzeihen, Frieden zu stiften, zu verstehen. Also es ist ja eine sehr verständnisvolle Venus, die Verbindungen und Brücken bauen möchte, die auf ja, Sympathie setzt und nicht auf ja, Schuldzuweisung, wie der Saturn das normalerweise machen würde, wenn die Venus hier nicht wäre, ne? Also Versöhnung geben und nehmen, Freude und Genuss, also so auf die schönen Seiten des Lebens zu schauen, hilft dir sicherlich ganz oft bei solchen Situationen. Wie ist das bei dir?
Ja, Ja, ich bin Pädagogin, also Kindergärtnerin, und da geht es ja immer in diese Richtung.
Ja, das stimmt. Ja, starker Jupiter im fünften Haus, Haus der Kinder. Ja. Okay, ja, sehr schön. Dankeschön.
Ja, vielen Dank.
Ja, es ist eine ganz eine schöne Vorgehensweise, die du uns da vorgestellt hast. Ich habe
Ja,
es im
gibt es
Hoch
sonst noch
im
Fragen?
Genau, gibt es noch Fragen? Möchte noch vielleicht drittes und letztes ein Vorzeigehoroskop noch?
Ja, ich würde gern.
Ja, hallo Stefan. Verrat mir deinen Geburtstag.
15.03.1966. Sechs Uhr 44. 44.
6:44 Uhr morgens.
In Graz, Österreich.
So, schauen wir mal. Noch ein Fischaszendent. Ein vom Widder zum Fisch
Genau,
gewordener.
genau.
Aber du behältst ein Maß, also in Konjunktion zum Aszendenten, ne? Das
Genau, ja.
ja, ist so ein bisschen verwandt, genau. Ja, was haben wir denn hier? Ja, bei dir ist es nicht ganz so eindeutig, ne? Also hier haben wir gut, wir haben den Saturn als Kandidat.
Er ist im klassischen, also im normalen Horoskop ist er verbrannt. Da ist er genau in der Sonne.
Ist er hier auch, ja, eigentlich auch. Also über die Zeichengrenze geht das schon hinweg. Ja, das ist tatsächlich hier so ein etwas schwierigerer Fall. Also du hast einen tollen Mond, aber der Saturn, müsste ich wirklich so ein bisschen drüber nachdenken, ob ich den so als Daimon ja nehmen würde. Weil er verbrannt ist und weil er bei dir auch ein akzidentieller Übeltäter ist. Also er ist wirklich auch einer, der hier tatsächlich über ein Leidenshaus herrscht, über kein so günstiges Haus, also 1, 5 oder 9. Dennoch, also wird er auch seine sehr guten Seiten haben. Der hat ja auch seine Freude hier im 12. Haus, steht im Wassermann im Domizil, kann sich damit auch gegen die Strahlen der Sonne, also gegen das Verbranntsein auch erwehren, aber es ist trotzdem da. Ja, also er ist auch im 12. Haus sehr, sehr im Hintergrund. Also ich denke mir, wenn es eine Stärke ist, dann vor allem im Rückzug, in der Meditation. Also, dass du da, Saturn hat auch viel mit dem Grübeln zu tun, ja, also dass du vielleicht aber dann auf Prinzipien stößt, die dir vielleicht weiterhelfen. Aber ich finde ihn nicht so einen starken Daimon, muss ich zugeben. Oder sonst könnte Saturn natürlich auch normalerweise, wenn er stärker stehen würde, sehr die Ausdauer, die Disziplin und so betonen, die ist vielleicht nicht, also jemand, der Fisch ist, der Jupiter und Mond in den Ecken stehen hat, also die ist vielleicht so ein bisschen im Hintergrund, diese Disziplin. Wie ist das bei dir?
Naja, schwer zu sagen, aber Disziplin ist auf jeden Fall erforderlich, ja. Also gewisse Dinge lassen sich leider nur mit Disziplin lösen. Lieber würde ich es mit angenehmeren Dingen verbinden, aber manchmal muss man halt früh aufstehen, nicht? Das
Ja, richtig. Also ich schaue gerade, ob der Mars in Fischen, der hat ja da, ist aber ein Taghoroskop. Bei Nacht hätte er seine Triplizität, dann wäre das auch noch ein interessanter Kandidat, weil der über das 9. herrscht und im 1. ganz gut steht. Merkur fällt aus, der ist
Ja, aber
nicht
der
so.
Jupiter,
Jupiter ist im
da steht er da
Exil, steht
mit
im Exil, nein, im Exil.
Zielrezeption mit dem Merkur.
Ja,
Er herrscht
das habe
übers
ich gar nicht
Vierte und
gesehen.
übers Erste. Also ich meine, er herrscht übers Erste und
Das
steht
hilft dem
in
Merkur ungemein,
Zielrezeption
ja.
mit dem Merkur. Und er steht im
Das
Vierten.
Das ist auf jeden Fall eine Stärke, aber nicht so ein eindeutiger Daimon. Also sagen wir mal so, du hast viele Talente, du brauchst den Daimon vielleicht gar nicht so.
Ja, oder es sind mehrere Daimones, sozusagen Spirits, nachdem ich ja auch schamanisch arbeite.
Ja.
Gibt es ja auch da
Ja.
mehrere davon, ja.
Ja.
Da würde der Saturn dann doch wieder passen, oder?
Ja, dann schon. Ja, guter Hinweis, genau. Die jenseitigen Kräfte, ne?
Ja, genau, ja.
Ja, dann würde der schon passen. Und ist das etwas, was du auch viel mit Gruppen machst, weil der Saturn ja auch mit dem 11. Haus verbunden ist?
Ja. Trommelkreise leite ich, ja.
Ja.
Und spirituelle Wanderungen.
Ja, also dann ist
Und
das,
Berge.
dass diese
Und Berge,
spirituellen,
auch die politische vielleicht, ja.
ja, also dann würde ich sagen, ist das doch ein ganz guter Hinweis, dass der Saturn dein Daimon ist.
Interessant, ja. Ja, danke, das ist sehr interessant.
Ja, okay.
Voller Vortrag.
Dankeschön.
Liebe
Ja.
Birgit,
Ja?
wäre es auch möglich, bei mir nachzuschauen?
Ja?
Mein Name ist Erna,
Ja?
1606. Ein Uhr eins in Graz.
1:01 Uhr
Ja.
in Graz. Bei dir brummt es ein bisschen in der Leitung, aber du verstehst mich, ne?
Ich verstehe dich gut.
Okay. Übernehmen, so. Noch ein Fisch. Also die sind normalerweise ganz selten, die Fische, weil der Fisch ja weniger als eine Stunde braucht, um aufzusteigen. Die Fische-Aszendenten. Also für mich bist du eine Fischefrau, ja, auch wenn die Sonne in Zwillinge steht. Okay, schauen wir mal. Ja. Da haben wir auch mehrere Kandidaten eigentlich. Kannst du vielleicht einen Tipp geben, was du glaubst,
Der
was vielleicht ein Daimon
Merkur
ist?
im dritten Haus, aber nicht im vierten, ja, das ist alles so
Saturn im
verschoben. Da
Elf. Ja, jetzt ist ganz verschoben, ne?
ja, da
Werden
komme
die
ich ein
Karten neu
bisschen
gemischt?
durcheinander.
Ja, okay. Ja, einmal steht der Saturn im Domizil.
Ja, Saturn im Elften.
Im eigentlich ganz günstigen Haus. Und dann gibt es hier noch einen Planeten.
Mars, oder?
Ja, würde ich auch sagen, der Mars.
Glaube, steht in zwei, oder?
Ja, im zweiten Haus. Er herrscht auch über das günstige Neunte. Und der ist direktläufig und weil er über eins der besseren Häuser herrscht, würde ich den erstmal bevorzugen, auch wenn das Haus, in dem er steht, jetzt erstmal nicht so stark ist wie das 11. Aber der Saturn ist auch mit dem absteigenden Mondknoten beschäftigt,
Und
also das
rückläufig, ja.
und er ist rückläufig, genau, also das kann die Energie noch so ein bisschen dimmen, sage ich mal. Und dieser Mars, der ist stark. Ich glaube, der steht sogar an seiner eigenen Grenze, so wie es hier aussieht. Ja, also das sind ja auch so alte Würden. Ich schaue noch mal gerade auf meine schlaue Tabelle, dass ich das so richtig einordne. Auf 21 Grad ist der Mars in seiner Grenze. Also das ist schon ein sehr starker Planet. Und ja, er hilft eben. Das heißt, also wenn irgendwas schwierig ist oder du nicht so weiter weißt, dann hilft es, in Aktion zu gehen. Das muss natürlich immer gegen den Widerstand von Saturn passieren, der hier in Quadratur ist. Und ja, trotzdem ist Aktion, Aktivität, Entscheidungskraft und bestimmtes Vorgehen sozusagen, Durchsetzung, einfach eine gute Art, die Dinge zu bewältigen, auch sich konfrontieren, ja. Also das ist vielleicht nicht so leicht mit dieser Quadratur zu Saturn und auch mit diesem Mond, der emotional vielleicht auch ganz schön Achterbahn fährt manchmal bei dir. Ja, also ist ein Mond im Skorpion. Ja, aber
Perfekt,
das
ja.
ist, würde ich sagen, dein Daimon. Wie kommt das bei dir an?
Dankeschön. Sehr überzeugend, vor allem mit der Quadratur zum Saturn. Das kann ich nur so bestätigen, wie du es gesagt hast und sofort gesehen hast.
Ja.
Natürlich eben in Einschränkung durch diesen Mond im Skorpion. Und vor allem das mit dem absteigenden Mondknoten, diese Zerwürfnis, was ja immer auch zusammenspielt mit dem aufsteigenden Mondknoten.
Ja.
Das
Ja, das
stimmt
ist
auf
nicht so
jeden Fall.
einfach. Also zumal ja auch Widder mit der Widdermars mit der Venus hier im Quadrat steht jetzt neuerdings. Und du bist eine Fischefrau, also der Jupiter im 12. Haus und im Trigon zum Aszendenten die beiden weiblichen Planeten Venus und Mond. Also eigentlich glaube ich, bist du eine, die gerne einfach nur ihre Ruhe hätte. Und aber dieser Mars fordert dich auf, doch manchmal auf den Tisch zu hauen und tätig zu werden. Und dann offenbar wird es aber auch, glaube ich, in der Regel gut. Also das ist immer gegen einen sehr großen inneren Widerstand. Die Venus will ja auch lieber Frieden und Bequemlichkeit, ne? Aber ich glaube, dass der Mars gute Ergebnisse bringt, vor allem finanziell im zweiten Haus.
Niemand glaubt mir bei meiner Einsatzfreudigkeit, Marc, dass ich diesen Rückzug so sehr liebe und brauche. Das ist ein offensichtlicher Widerspruch oft. Also das ist
Ja.
ein roter Faden in meinem Leben. Ja.
Ja, okay.
Man
Ja.
glaubt, wenn ich reinpresche, niemand glaubt mir, dass ich dann auf einmal bei jeder Party absage und den Rückzug brauche. Zum Beispiel jetzt, das ist so einfach dargestellt.
Ja. Okay.
Liebe
Ich würde.
Birgit, danke, sehr überzeugend.
Birgit,
Gerne.
du machst auch Beratungen in der Hinsicht. Das kann man bei dir auch in der Beratung bekommen, stimmt das? Ja, kann man. Ich habe zwei Webseiten und genau, auf beiden ist ein Hinweis. Auf der Webseite über die traditionelle muss man den ein bisschen suchen, aber unter meinem Namen, googelt nach meinem Namen, da findet ihr die Webseite mit der Beratung.
Ich habe noch eine abschließende Frage. Ich komme aus der psychologisch orientierten Astrologie. Da ist ja immer der Aszendentenherrscher der wichtigste Planet im Horoskop.
Ja.
Ist das bei euch in der traditionellen auch so? Beziehungsweise
Ja.
dann nochmal zur Wiederholung, das heißt, der Aszendentenherrscher und der Daimon, wie setzt du die noch einmal in Verbindung? Oder wie differenzierst du die beiden?
Also die haben unterschiedliche Aufgaben. Also der Aszendent beschreibt, mit welchen Anlagen wir durchs Leben gehen. Also
Ja,
das ist so
genau.
nicht die Sonne, sondern tatsächlich der Aszendent, die psychologischen, aber auch die physischen Anlagen. Und der Aszendentenherrscher zeigt, wie wir diese Anlage verwirklichen, in welchem Lebensbereich und wo auch ein Lebensschwerpunkt ist, ja. Und darum konnte ich hier so schnell sagen, dass sie wahrscheinlich ganz gerne in den Rückzug geht, die Erna. Und der Daimon ist sowas wie eine Tugend, ein Schutz. Also wenn es mal brenzlig wird im Leben, welche Kraft ist es denn in meinem Horoskop, die jetzt besser funktioniert, der Rückzug? Und oder wäre es bei Anna vielleicht doch der Mars, ja? Also sich zu konfrontieren und sich auseinanderzusetzen und einfach die Sache anzugehen, sozusagen, und zu entscheiden, also nicht sich zurückzuziehen.
Ist
Und da
eigentlich
hätten wir so einen sehr klaren Unterschied.
die größte Ressource dann der Diamond.
Ja.
Sehr gut. Ja.
Bei mir war es, im richtigen Moment für mich einzustehen.
Ja.
Ja.
Sehr gut.
Danke noch einmal.
Ja. Gibt es
Gerne.
noch Fragen? Dann würden wir beschließen. Außer es gibt noch ganz,
Ich
ganz eine
hätte
wichtige
noch
Frage.
eine Frage. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich war vorher dran, wenn jetzt der Mond neu im Steinbock ist, deute ich das so wie Mond im Steinbock in der Literatur? Dann ist das, wird das dann für die traditionelle
Ja,
auch so
also du warst eben
hergezogen?
dran, du warst die Julia.
Ja, genau. Der ist jetzt hier im Steinbock und nach der modernen, oder wie das heißt, nach der modernen Astrologie ist er im Wassermann und jetzt Mond im Steinbock, lese ich in dem Buch nach, wo ist der Mond im Steinbock und dann trifft es auf mich zu nach der traditionellen, oder?
Ja, also weitgehend ja. Also natürlich muss man dann auch so ein bisschen sehen, dass der Mond am absteigenden Mondknoten steht, dass er aber auch einen Trigon kriegt hier von diesen beiden, Saturn und Jupiter. Also die Aspekte sind wichtig, dann die Hausherrschaft, er herrscht über das 12.
Ja, ich
Ja,
meine nur,
also
dass
das
man
hängt
alle
natürlich ab.
möglichen astrologischen Quellen auch für die traditionelle Astrologie verwenden kann.
Ja, kann man schon. Dennoch wird unterm Strich traditionelle Astrologie auch anders gelesen. Manchmal gibt es andere Prioritäten, teilweise andere Regeln. Vor allen Dingen, also ein bisschen auch Deutungsverschiebung. Also zum Beispiel die Waage hat viel mit Reformwillen zu tun und so gesellschaftlichem Engagement.
Okay.
Ist ein bisschen aktiver. Also teilweise gibt es ein bisschen Bedeutungsverschiebung, aber in der Regel kann man das machen. Doch trotzdem merke ich, dass wenn man rutscht so unbewusst auch in diese ganze moderne Denke rein und dann kann es doch sein, dass man sich so ein bisschen verhaspelt. Also ja, also dass man vielleicht das nicht so ganz klar auseinanderhalten kann. Aber so kann man aber trotzdem anfangen. Also ganz grundsätzlich kann ich die
Okay.
Frage bejahen.
Der Mondknoten ist auch in einem anderen Zeichen natürlich. Einiges ist in anderen
Ja,
Zeichen.
und der wird auch ein bisschen anders gedeutet. Also die Mondknotenachse ist etwas schwieriger zu deuten als in der modernen Astrologie. Also sie zeigt eher so uranische, neptunische und plutonische Eigenschaften tatsächlich, die Mondknotenachse. Das wäre
Aha.
aber Thema noch für einen ganz anderen Vortrag.
Okay, ja, vielen Dank. Danke für alles.
Also ich habe
Gerne.
da im Chat ganz viele tolle Vortrag. Danke, viele, viele
Oh, da habe ich noch gar nicht
Danksagungen.
reingeschaut.
Ja, ich schon gerade. Tolle neue Erkenntnisse und so weiter, also ganz viel auch gut für positives Feedback. Und ja, liebe Birgit, danke für den wunderbaren Vortrag. Wir freuen uns schon auf den nächsten, wenn der
Okay,
dann
sehr
in
gerne.
Zukunft wieder sein wird. Also es wird sicher nicht der letzte gewesen sein. Ja, genau. Ich wollte dann auch noch bekannt geben, dass wir nächstes Monat, der nächste Vortrag wird der von der Susi sein, Susi Zernsitz, die Rose der Venus anlässlich der Adventfeiern in Wien und in Graz. In Präsenz, also in Wien haben wir am 4.12., in Graz am 5.12., Mittwoch bzw. Donnerstag, jeweils ab 18:30 Uhr sind noch Plätze frei. Und das wäre halt nur in Präsenz dann, also bitte rechtzeitig noch anmelden. Wer dabei sein möchte, da wird auch das alte und das neue Team dabei sein vom Astrologenverband. Also wer uns dann in Natura sehen möchte. Und ich möchte mich auch an dieser Stelle bedanken, das habe ich anfangs nicht erwähnt, Susi lacht schon. Ich möchte mich bedanken für alle, die diesen Übergang den neuen Vorstand ermöglicht haben oder ermöglichen und an das großartige auch neue Team. Ja, also da möchte ich mich an dieser Stelle auch sehr, sehr bedanken. Susi, magst du noch was sagen?
Es wird ganz toll laufen, du kriegst es ganz toll hin, du kannst ganz toll organisieren, das neue Team ist super. Ich
Genau.
bleibe euch in Graz erhalten
Genau.
und gehe euch auf die Nerven noch in
Genau.
Graz.
Und du wirst den nächsten Vortrag halten. Worum geht es da ein
Ja,
bisschen? Ganz kurz.
aber
Ja.
ich habe nur an die Birgit noch was. Birgit, ganz toller
Genau.
Vortrag. Und Birgit, die Mondknoten werden ja dann vielleicht das nächste Thema werden, oder? Das hat ja schon einmal gleich sehr interessant klungen.
Genau. Sehr gerne, ist auch so ein Lieblingsthema von mir. Da können wir gerne drüber sprechen.
Super. Ja, Susi, und dein Vortrag, die Rose der Venus, da geht es um.
Da zeige ich, wie man beweisen kann, dass die Rose wirklich zu Venus gehört. Da sind ganz viele Sachen aus der Kunst auch dabei, ganz viele Bilder, ganz viele alte Sachen von Meeren, wo die Rose überall dabei war und natürlich auch ganz und auch Praxis. Und naja, vor allem das Tolle bei unserer Weihnachtsfeier, das Wichtigste ist was? Die Adventfeier, das Essen und die Fotobox, oder?
Und
Also.
dass wir uns im Präsent sehen. Also bitte,
Genau.
wer anreisen möchte nach Wien und Graz, oder wir freuen uns. Gut. Dann wünschen wir noch einen schönen Abend mit all den neuen Erkenntnissen. Wahrscheinlich werden wir jetzt alle sitzen und gleich schauen, wie man das alles einstellt und wie wir bei uns alles verschieben können. Und ja, wir freuen uns dann alle auf das nächste Mal und auf das kommende Jahr, weil wir haben auf der Website schon wieder neue tolle Vorträge, hybrid und online. Also das geht auch so, dass viele Leute dabei sein können. Und da sind wieder ganz, ganz interessante Vorträge drinnen. Schönen Abend, alles Liebe, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.